Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Freunde, es ist wichtig, immer beide Seiten zu beleuchten. Strukturvertrieb, ja oder nein, Makler sein, ja oder nein, auch schließlich Herzagent oder was weiß ich nicht was. Und um das richtig beleuchten zu können, braucht man zum einen, aus meiner persönlichen Sicht, Fakten. Und das ist ja das, was ich jetzt schon in über 50 Podcast-Episoden geliefert habe. Fakten für Fakten für Fakten für Fakten. Aber die andere Sache, die auch wichtig ist, ist mal persönliche Erfahrung. Auch hier hat mir schon den einen oder anderen Gast, der seine Erfahrung mitgeteilt hat. Allerdings gab es in dieser Podcast-Episode noch niemanden, der so lange in der Finanzdienstleistung ist wie unser heutiger Gast. Er ist seit über 35 Jahren in der Finanzdienstleistung. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er alles miterlebt hat, was es in der Finanzdienstleistung gibt. Vom Klingelputzen an der Tür über 20er-Listen, über Online-Marketing, über alles hat er miterlebt. Alle Evolutionen, alle Höhen und Tiefen. Über 15 Jahre davon hat er im Strukturvertrieb verbracht. Er war bei der Telis Finanz AG und hat dort die zweithöchste Position erreicht. Er war dort Direktor und ist heute freier digitaler Makler, der aus Dubai zeigt, wie man als Unternehmer im Jahr 2023 skalieren kann und wie man ein Unternehmen aufbauen kann. Herzlich willkommen, Holger Just.
Hallo Ruslan, freue mich, dass ich hier sein darf.
Holger, ich freue mich auch riesig, dass es endlich geklappt hat. Ich muss ja sagen, es war doch nicht ganz so einfach, an dich ranzukommen. Allerdings bin ich fest davon überzeugt, dass diese Podcast-Episode heute dafür umso spannender wird. Sag mal, bevor wir darüber sprechen, wie deine 35 Jahre Finanzdienstleistung ausgesehen haben, was du da alles erlebt hast, sag den Zuschauern doch bitte mal kurz, wer du bist, wo du herkommst, was es Wichtiges über dich zu wissen gibt, damit die Leute so ein bisschen Feeling dafür kriegen, mit wem wir hier sprechen.
Ja, sehr gerne. Holger Jost, mein Name. Ich werde 55 Jahre jung, jetzt im Oktober. Ich hatte das Glück, mal ein guter Sportler zu sein. Also ich durfte damals Handball-Bundesliga spielen, was eine geile, geile Zeit war. Wir haben dann in einer Banklehre parallel gemacht, habe lang für eine Bausparkasse gearbeitet, bin dann dort in den Vertrieb gewechselt, angefangen Vertriebsstrukturen aufzubauen, was mir viel Spaß gemacht hat. Kam mir auch sehr meine Leistungssportlerzeit zugute, ja. Bin dann über das in die Maklerstruktur gekommen. Das heißt, Anfang 2000 parallel eine Maklerfirma gegründet, habe das auch dann weiter ausgebaut auf drei Maklerfirmen, bin dann 2008 in den Strukturvertrieb gegangen, um jetzt letztendlich am 1.1.23 in die richtige Freiheit zu wechseln, in die digitale Maklerwelt. Und das Schöne daran ist, aus Dubai heraus, weil ich seit mittlerweile fast 2,5 Jahren hier in Dubai lebe.
Das heißt, ich kann guten Gewissens behaupten, dass du wirklich schon alles erlebt hast. Von den Vorteilen und den Nachteilen eines Maklers, von den Vorteilen bis zu den Nachteilen eines Strukturvertriebs, bis hin zu den Vorteilen der Digitalisierung. Da gibt es eigentlich nichts, was du noch nicht mitgenommen hast, ne?
Ja, wenn ich selber so sage und du die 35 Jahre erwähnst, komme ich mal schon ein bisschen vor wie ein Dinosaurier. Ja, aber es ist wirklich so. Also es ist, Finanzdienstleistung ist meine Welt. Und alles werde ich sicherlich nicht gesehen haben, aber ich denke, viele Seiten kann ich beleuchten, auch reflektieren, ja, aus den letzten Jahren. Und das hilft mir natürlich auch heute, für mich die richtige Entscheidung zu treffen oder für meine Teams auch meinen Erfahrungsschatz mit einzubringen.
Lass uns doch mal am Anfang anfangen, Holger. Wie hast du überhaupt in die Finanzdienstleistung gefunden? Ich weiß nicht, war das damals anders? Hat man gesagt, wupp, werd Bausparkassenvertreter oder was hat dich dazu gebracht, dahin zu gehen?
Ja, wie es so ist, also es kennt vielleicht jeder oder viele kennen das, ja, Gymnasium wollte ich durchziehen, habe keinen Bock mehr gehabt auf Schule, habe dann letztendlich den Realschulabschluss gemacht, hatte aber das Glück, ja schon ein guter Sportler zu sein, das heißt, ich wollte eine ganz klare Sportlerkarriere im Profitum einschlagen. Du musst trotzdem eine Ausbildung machen damals, meine Eltern haben da auch drauf gedrängt und ja, was sollte ich machen? Ja, das, was mein Nebensitzer gemacht hat, ja, der hat gesagt, ey, ich fange an bei einer Bank, Bausparkasse. Jetzt war das auch noch die gleiche, wo letztendlich mein Onkel gearbeitet hat. Und dann habe ich da halt auch gestartet, ja, und Ich habe parallel Handball gespielt. Ich hatte ehrlich diese Ausbildung überhaupt nicht interessiert, was sich auch in meinen Fehltagen wiedergespiegelt hat. Ja, weil wenn du Handball spielst, dann bist du ziemlich oft auch verletzt, gerade im professionellen Bereich. Und so letztendlich war ich froh, dass ich so lange dort auch parallel das machen konnte. Und ja, während dieser Ausbildungsphase ist gleich mal was passiert. Also das bedeutet, dadurch, dass ich ja parallel auch Geld verdienen durfte im Handball, hat sich ein Mensch bei mir gemeldet, der hat mir ein Beteiligungsgeschäft verkauft in einem WGS-Fonds. Ja, das war früher mal was ganz Großes im Stuttgarter Bereich. Und wie der Jost halt so ist, hat sich gleich geschmeichelt gefühlt, ist damit zum Steuerberater gegangen. Der hat gesagt, ja, ultramäßig, wenn das durchläuft, wirst du Milliardär. Ja, daraufhin habe ich gleich noch mal mehr Anteile gekauft, also für schlappe damals 280.000 Mark als 18-Jähriger. Und das Ding ist praktisch pleite gegangen nach relativ kurzer Zeit. Ja, also auch ganz lustig. Ich kam an die Tankstelle, wie es so ist. An der Tankstelle bezahlst du und guckst so auf die Bild-Zeitung, ja, und die liegt ja so an der Kasse und ich lese da so, ah, Name so und so ist abgehauen nach Brasilien, hat das Geld der Anleger mitgenommen. Ich denke, den Namen kennst du doch. Konnte aber nichts so recht damit anfangen. Naja, 2 Wochen später kamen die Schreiben, dass praktisch dieser Fonds komplett hops gegangen ist, ja, und ich mit meinen dann damals 19, 20 Jahren mit fast 300.000 Mark in der Kreide stand. Ja, und das war so ein Einblick in die Finanzwelt, die ich ja gar nicht gelernt hatte, so in meiner Bankkaufmann-Ausbildung, sondern ich habe plötzlich festgestellt, hey, Vermittlung ist nicht geschützt. Da kam halt irgend so ein Heini, ja, und der hat halt was mit mir gemacht. Und da habe ich zu mir gesagt, hey, was verdient denn so ein Typ da damit? Habe mich dann erkundigt und habe gedacht, boah, wenn man das jetzt richtig macht, also wenn man wirklich gute Produkte hat und Spaß an dem Ganzen hat, sich dafür begeistert, dann kann man sich doch relativ schnell ein gutes Vermögen aufbauen. Ja, und die Handballzeit war einfach so, dass Leistungssportler ja sehr oft auch sehr leistungsbereit sind im Beruf, also sehr oft auch Verkäufer sind und Unternehmer. Und so kam dann die Schiene zustande, dass ich gesagt habe, wow, geil, ja. Als ich mit meiner Handballgeschichte aufhören musste, weil ich stark verletzt wurde, habe ich gesagt, ich springe in diesen Teich rein, mache mich selbstständig, ja, und baue letztendlich mir eine Karriere als Finanzberater auf, ja, was sich ja letztendlich bis heute durchgezogen hat, dass mich Geld immer fasziniert hat und dass ich immer Gelegenheiten suche, inzwischen international, ja, wie man einfach das Geld gut vermehren kann, sich an guten Projekten beteiligen kann. Das hat seinen Ursprung gehabt, als ich praktisch 18 war, ja.
Meine Güte, mit 300.000 Euro in der Kreide stehen, fühlt sich sicherlich nicht ganz so gut an.
Es war Mark. Also wir wollen nicht übertreiben, ja,
Okay,
aber
okay. Ja. Aber wobei,
damals war es praktisch
damals
einfach
war
Mark,
das
ja.
quasi das, was es heute ist, ne? Deswegen ist sogar mehr, glaube ich. Ich habe ja erst im Vergleich zu dir vor kurzer Zeit erst bei der in der Finanzdienstleistung angefangen. Also sind bei mir jetzt knapp 7 Jahre her. Und dennoch ist bis heute so ein bisschen der Ruf der Finanzdienstleistungen unter Umständen nicht ganz so geil. Glaubst du, dass es mitunter an solchen Aktionen liegt, wie dir damals passiert sind?
Ja, ich sag immer zu meinen Partnern, ja, also du schlägst dich praktisch mit dem Drogendealer um den letzten Platz, ja, also Finanzdienstleister oder Drogendealer, ja, und manchmal sollte man überlegen, was besser ist, also im Scherz jetzt natürlich, aber es ist ja wirklich so, also es hat kein gutes Ansehen. Ja, und das ist, mich ärgert das auch immer wieder, wenn letztendlich, ja, das schnelle Geld gesucht wird, ja, und das kann ich auch sagen, auch in Dubai hier, ja, es sind viele Menschen kommen hierher und erzählen halt von wilden Träumen, sammeln Geld ein von Leuten und dann geht das Ganze hops. Ich sag nicht, dass das immer die Voraussetzung war, also das auch nicht gewollt war, aber es sind schon viele Menschen dabei. Das sammelt sich halt einfach ein Stück weit in diesem Verkäuferbecken im Vergleich mit Finanzdienstleistungen, wo man schnell Geld machen kann. Ja, ist halt das Geld auch schnell wieder weg. Und das ist schade für uns alle. Ja, aber das heißt ja nicht, ja, und das war immer mein Credo, dass man so sein muss wie diese Menschen, sondern man kann dieses Geschäft ja auch sehr ehrlich betreiben, mit gutem Gewissen. Man kann die Kunden immer aufklären, ja, das ist mir persönlich sehr wichtig, weil der Kunde, der will ja das Risiko auch nicht sehen. Du kannst es immer erzählen, er will immer den Ertrag, ja, und wenn der Ertrag kommt, ist Risiko auch immer okay. plötzlich ist das Risiko halt auch mal da und der Ertrag nicht mehr. Und dann will der Kunde das Risiko oft auch nicht mehr wahrgenommen haben. Ja. Also deswegen will ich gar nicht die Verkäufer per se da schlecht darstellen, sondern es muss mehr Kommunikation stattfinden, offene Kommunikation, damit einfach ein Kunde auch versteht, wenn ich mehr Ertrag haben möchte, muss ich mehr Risiko bereit sein. So, das ist Mathematik, also das braucht man sich nicht groß fragen, wie das gehen soll. Ja, das ist natürlich Deutschland ein brutal regulierter Markt, ja, was Vorteile hat, ja, die man inzwischen ja ein bisschen hinterfragen kann, ja, weil trotzdem viel passiert, ja, in Bezug auf Banken oder Versicherungen, ja, aber im anderen Teil natürlich kannst du in einem total regulierten Markt auch keinen Ertrag mehr machen. Weil Garantien kosten einfach Geld, ja, das ist klar. Ich bin ja im alten Vertrieb aufgewachsen, ja, da hat man noch gesagt, wenn du eine Garantie willst, geh in Mediamarkt und kauf dir einen Föhn, ja, so, dann hast du eine Garantie. Aber wer in einem Finanzprodukt eine Garantie haben will, der hat das System noch nicht richtig verstanden, weil es gibt keine totale Garantie in diesem Ganzen. Und du siehst schon, also per se ist es sehr wichtig, dass der Berater aus meiner Sicht gut informiert ist, dass er das auch so rüberbringt. Und dann glaube ich, dass die Kunden ja den Weg einfach auch mitgehen. Und dadurch haben wir die Chance, dieses Geschäft auch sehr gut zu betreiben. Ja.
Wie du so schön gesagt hast, wer mehr Risiko haben will, beziehungsweise mehr Ertrag haben will, der muss auch ein höheres Risiko eingehen. Und ich glaube, das war dir auch schon damals bewusst. Ne? Also ich meine, wenn du aus der Profi-Handballkarriere mehr oder weniger kommst, das sind wahrscheinlich auch die Wurzeln deiner heutigen Marke Power People, nehme ich mal an. Was hat dich dann dazu getrieben, in die Selbstständigkeit zu gehen? Weil ich meine, heutzutage ist es ja schon so, dass die Leute sich sagen, oh mein Gott, Selbstständigkeit ist ja gefährlich, also Risiko. Was hat dich damals dazu getrieben? Also vor 35 Jahren war das ja noch mal anders.
Ja, also ganz klar, Vorbilder. Ja, ich habe zu Beginn auch die sichere, ich bin aus der Ausbildung rausgegangen und zwei Leute aus meiner Ausbildung sind sofort in die Selbstständigkeit mit 18,5 oder 19. Und ich dachte noch so, ich habe die ehrlich bewundert, ja, weil ich habe gesagt, Wahnsinn, boah, die haben echten Mut. Die haben zu mir gesagt, Mensch, Jos, sag mal, du bist doch geil drauf, du hast Spaß an dem Ganzen, du kannst Menschen begeistern, ja, du bist leistungsbereit, mach das doch auch, das macht viel mehr Sinn. Witzigerweise dachte ich das auch, habe denen dann aber erklärt, warum ich es nicht tue. Ja, so, also ich habe letztendlich der Vorwand von dem, dass das alles Quatsch ist und du musst immer arbeiten, dann, wenn die anderen praktisch Pause haben und dieses ganze Gespräch halt einfach. Ja, aber ich sage jetzt einfach mal so, bei mir war ja das Handball meine Selbstständigkeit. Ja, weil Leistungshandball ist ja so, ich meine, du trainierst 6-mal die Woche und spielst 1 bis 2-mal pro Woche in ganz Deutschland. Ja, da bleibt nicht so viel Zeit, um auch eine Selbstständigkeit aufzubauen in Finanzdienstleistung. Und als dann das vorbei war, habe ich mir auch ganz schnell wieder an diese zwei Jungs erinnert, ja, die schon mit Mitte 20, also teilweise Bauträger schon waren, ja, richtig gutes Geld verdient haben, ein gutes Unternehmen aufgebaut haben. Und so war mir auch schnell klar, ja, das ist das, was ich suche. Und jetzt in der Sportlerwelt, ne, wenn du dann halt Leute kennenlernst, die schon mit Ende 20 eigene Unternehmen haben, mit mehreren Angestellten etc. und dann diese Lebensqualität hast. Und ich sage jetzt mal, als ich wieder in mein Büroloch zurückgekrochen bin, ja, auf 11 Quadratmeter mit einem Partner neben mir, mit der seine eigene Kaffeemaschine hatte, damit er nicht zu den Kollegen gehen musste, ja, da ist mir auch schnell klar geworden, was soll das für ein Leben werden? Ja, wenn du in der Bankenwelt arbeitest, da gab es ein Tarifbuch, ja, da konntest du nachschlagen, das weiß ich noch wie heute, in der Seite ganz hinten stand drin, über 11 Berufsjahre bei Top-Qualifikation bekommst du 5.700 Mark. Das sind 2.850 Euro und das war das Maximum. Das realisierst du am Anfang gar nicht so. Aber als ich dann Menschen kennengelernt habe, ja, mit 10, 20, 30, 50.000 Mark im Monat, da ist mir das ganz schön wenig vorgekommen. Ja. Und dann habe ich einfach für mich überlegt, was für ein Leben will ich führen in der Zukunft? Will ich ein Leben führen mit 2.850 Euro brutto, ja, wo die Hälfte übrig bleibt? Da habe ich mir mein Leben gleich ausmalen können und da ist mir gleich ganz schwindelig geworden, das wollte ich nicht. Nein, ich habe mir dann das zum Vorbild genommen und gesagt, was muss ich lernen? Was muss ich mir aneignen, ja, damit ich die Chance habe, viel, viel mehr Geld zu verdienen, viel mehr Menschen, bessere also erfolgreichere Menschen kennenzulernen, weil das war ein zweiter Faktor, Ruslan. Warum Selbstständigkeit? Ja, ich bin selber ein risikobereiter Mensch, ein leistungsbereiter Mensch. Die triffst du im Angestelltenverhältnis nicht so häufig. Ja, und die Selbstständigen oder gar die Unternehmer, die denken ja ganz anders. Also das heißt, die wollen ja wachsen mit dem Unternehmen, die wollen was schaffen, die wollen etwas entwickeln. Und mit diesen Menschen mich zu unterhalten und mich zu umgeben, das war was viel Angenehmeres, was viel Interessanteres, als letztendlich diese vermeintliche Sicherheit in meinem komischen Büro mit 11 Quadratmeter vor einem grünen Bildschirm als meine Zukunft anzusehen.
Also ich habe bis heute ausgezahlt, würde ich sagen. Also wenn ich mir so dein Lifestyle anschaue, den du da auf Instagram aus Dubai aus zeigst, ich meine, ich habe dich ja auch schon persönlich besucht. Ich würde sagen, die Entscheidung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allerdings sind wir da jetzt im Moment noch nicht ganz angekommen, denn wir sind jetzt gerade noch mal im Jahr 2000, deine erste Maklerfirma. Lass uns und die Zuhörer hier doch mal ein bisschen Einblicke geben. Wie war das damals im Jahr 2000, um die Jahrtausendwende Makler zu sein? Was hat das bedeutet?
Es war ziemlich gruselig. Also gruselig, warum? Ich kam aus der Vertriebswelt einer Bausparkasse, ja, wo wir sehr erfolgreich Bausparen, ich sage jetzt mal, der Deutsche liebt Bausparen, weil es eine Sicherheitsinvestition ist. Ja. So, das bedeutet immer, wow, entweder dein Geld ist sicher oder aber du kriegst ein günstiges Darlehen. Ja. Witzigerweise, statistisch nehmen die Leute nachher gar kein Bauspardarlehen, aber sie schließen es ab wie wahnsinnig. Ja. So, jetzt haben wir damals angefangen in der Bausparkasse. Wir haben ein Produkt entwickelt gehabt, wo wir das Aktienthema, ja, ich bin auch gelernter Wertpapierfachwirt, ja, wir haben praktisch Aktien gekreuzt mit Bausparverträgen. Ja, was bedeutet das? Die Ansparphase im Bausparvertrag war ja immer sehr schlecht für den Kunden, also mit minimalsten Zinsen, ja, um letztendlich dieses Darlehen zu verkaufen, auch später. Da haben wir gesagt, Mensch, kann man das ausrechnen, wenn man sagt, wenn ich vorher auf der linken Seite die Ansparphase in Fonds oder Direktaktien investiere, letztendlich den Bausparvertrag nur mit der notwendigen Summe bespare und dann einen Einschuss mache, dass beide Seiten dann mehr davon haben. Ja, das war eine coole Zeit und da habe ich auch plötzlich festgestellt, wow, wenn du das Geschäft nicht so stinknormal betreibst, ja, also wie das die Bausparkasse haben will, dann macht es viel mehr Spaß. Allerdings, ja, die Bausparkasse, bei der ich gearbeitet habe, war stinkkonservativ und als wir das angefangen haben und wir das Niveau, ja, also wenn wir über Zahlen sprechen wollen, als wir das erste Mal insgesamt über 1 Milliarde Bausparsumme vermittelt hatten, ja, da sind die unruhig geworden, ja, weil sie gesagt haben, ja, boah, wer weiß, ob das alles so richtig ist und ob dann die Kunden auch später einzahlen, ja oder nein. Und dann habe ich gesagt, als Vertriebler, das ist doch gar nicht meine Aufgabe, ja. So, und da habe ich schnell gemerkt, dann hatte ich plötzlich so interessante Gespräche. Das heißt, Menschen, die mit dem Vertrieb noch nie was zu tun hatten, ewig Angestellte, haben sich plötzlich mit mir als Selbstständigen unterhalten und wollten mir vorschreiben, wie ich mein Geschäft zu machen habe. Ja, und da hat es dann bei mir schon ausgesetzt, ja, weil ich war praktisch einer von den Top-3-Vermittlern in Deutschland. Und dann saßen da wirklich so Halbnasen vor mir. Und da war schnell der Entschluss gefasst, das will ich nicht mehr. Ja, und wollte ganz rausgehen. Dann hat aber die Bausparkasse gesagt, naja, Jost, bist zwar schon ein bisschen verrückter, aber verlieren wollen wir dich auch nicht. Ja, also das heißt, wir geben dir die Möglichkeit, parallel, ja, eine Maklerfirma aufzubauen. Und ganz ehrlich, Ruslan, ich wusste überhaupt nicht, was ein Makler ist. Ich habe bloß, da gab es ja Google noch nicht, ja, also ich habe praktisch gelesen im Lexikon, ja, dass ein Makler verantwortlich ist für den Kunden und dass man völlig frei entscheiden kann, was man dem Kunden vermittelt. Und das war das Einzige, das hat mir schon gereicht. Und du hast jetzt gefragt, wie das damals aussah. Das war dann lustig. Meine erste Maklerveranstaltung, das weiß ich noch. Ich habe geschaut, okay, wo finden denn da die Treffen statt? Die Gemeinsamkeiten, also man tut sich austauschen und nach vorne pushen. So kannte ich das ja aus meinem Vertrieb. Ja, da bin ich nach Kassel und da bin ich hingefahren und erstmal, ich war damals, lass mich kurz überlegen, Anfang 30, ja, und das Durchschnittsalter dort war gefühlt 190, ja, und die Menschen saßen dort mit einer Miene und einem Gesicht, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, was ist hier passiert? Ja, dann kamen damals die Produkte, ja, es war damals, also es war, ja, lauter Einzelkämpfer, dann ich halt in der Pause so, Servus, wollte so Handshake, so High Five machen und so, um Gottes Willen. Ja, ich hab gedacht, ich werde gleich abgeholt. Ja, und dann habe ich gemerkt, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Also keiner wollte über seinen Erfolg sprechen. Ich glaube, da war auch nicht so viel Erfolg damals. Ja, also das war etwas, wo ich eigentlich hätte danach sagen müssen, das mache ich nimmer. Ja, aber wie es immer so ist, ich habe die Plattform gesehen, also ich habe gesehen, okay, da gibt es Menschen. Ich habe mich informiert über die Produktpartner und so weiter, über die ganzen Versicherungsthemen, habe da auch einen Sinn drin erkannt und habe dann praktisch geschaut, wo sind die Erfolgreichen. Ja, und so kam ich dann an eine Firma in Stuttgart, die damals sehr stark in der Baufinanzierungsmaklerei waren und in der Versicherungsmaklerei, habe mich an denen orientiert. Ja, und dann hat halt der Austausch im engeren Kreis stattgefunden. Und das war die Gründung damals der Baufinanzierungsplattformen. Ja, es gab noch keine Europace. Ja, die ProHyp war gerade so im Entstehen. Und so haben wir praktisch da auch mitgeholfen, ja, da praktisch den Umsatz zu machen. Und ja, du hast gefragt, wie das so war. Was war das Geile? Ich bin da aufgetreten, ja, und dann fanden ein paar mich da ganz gut. Ja, ich habe halt auch gut Umsatz gebracht. Und dann haben wir eine Verbindung bekommen mit einer Bank aus Amerika. Das war die damalige Chimek Bank. Ja, die hat eigentlich Opel finanziert. Und die wollten in den Baufinanzierungsmarkt. Und dann haben sie gesagt, Jost, könnten wir das mit euch gemeinsam vertreiben? Haben wir gesagt, ja klar, ja, können wir machen. Dann habe ich mit der Plattform, wir haben mit einer kleinen Plattform gearbeitet. Und dann haben wir, die wussten überhaupt nicht, wie der Baufinanzierungsmarkt funktioniert. Ja, und dann haben die, da haben wir gesagt, ja, die haben gefragt, was brauchen wir? Dann haben wir gesagt, ja, am besten, ihr schickt uns das Geld, ja, und wir zahlen es dann den Kunden aus. So als Späßle haben wir das eigentlich gesagt, ja. Wir haben gesagt, getan, was haben die gemacht? Die haben das Geld immer vorab geschickt. Ohne Grundbuch, ohne alles. Die haben einfach gesagt, aha, der Kunde will 150.000. Ob der Kaufpreis übrigens 80.000 war oder 150.000, das hat die gar nicht interessiert. Ja, und so konnten wir innerhalb einer kürzesten Zeit natürlich ein Finanzierungsvolumen darstellen, wie das so, glaube ich, nicht viele hingebracht haben. Du musst immer solche Trips mitnehmen. Ja, das ging nicht lange gut, ja, ist auch klar, weil die Bank ja irgendwann verstanden hat, ich habe gar keine Sicherheit. Ja, und wie der Kunde so ist, der hat nachher dann gar kein Objekt gekauft, sondern der hat halt 6 Autos abgelöst mit einem Baufinanzierungskredit. Ja. So mussten wir das dann natürlich umstellen, gemeinsam mit der Bank. Ja. Aber du siehst, das war Pionierarbeit, gefühlt damals. Ja. Also gerade im Baufinanzierungssektor. Und im Versicherungssektor war es auch so, es gab keine Plattform. Es gab einen Maklerpool, der ist dann entstanden, Anfang der Tausender. Der ist aber bald insolvenz gegangen, auch mit allen Bestandsprovisionen. Also auch mal ganz wichtig. Ja. Die war damals der größte in Deutschland. Und ja, hatten sich ein bisschen übernommen. Und da war dann von heute auf morgen war dann auch die Bestandsprovision weg. Ja, das war auch etwas, was keiner für möglich gehalten hätte. Ja, und so war, ich sage jetzt einfach mal, das Gefühl für die Maklerwelt damals ein gemischtes Gefühl. Mir hat die Vertriebswelt gefehlt, ja, von vorher aus der Bausparkasse, diese Gemeinschaft, dieses Treffen, ja, mit jungen Leuten Gas geben. Ja, aber es hat mich ja nicht dann gehindert, letztendlich 3 eigene Firmen zu gründen. Ja, also auch das war etwas, wenn ich heute immer wieder sage zu den Menschen, du darfst nicht so lange überlegen, ja, du musst einfach machen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich beschlossen habe, meine erste GmbH zu gründen, und ich habe gedacht, ja, wo machst du das? Ja, beim Notar. Ja, bin so ein Notar, er sagt, was willst du? Sag, ich will eine GmbH gründen. Sag, das machen wir eigentlich gar nicht. Ja, sag, ich muss woanders hin. Sag, nee, das kriegt man schon hin. Wo hast du denn deine Unterlagen? Ich sage, welche Unterlagen? Dann haben wir gemeinsam, der Notar und ich, seine erste GmbH-Gründung war das und meine auch. Ja, und wir haben viel gelacht. Ich habe auch viel Lehrgeld bezahlt. Ja, aber letztendlich die Botschaft, und das will ich einfach nur sagen, immer, du lernst ja bei allem, was du tust. Und deswegen war für mich später zum Beispiel dann neue GmbHs zu gründen und auch Modelle zu machen, was relativ Einfaches. Ja. Und das hat mir natürlich diese Welt auch gelehrt. Wäre ich in einem System gewesen, wie zum Beispiel in der alten Bausparkasse, dann hätte ich diese Welt gar nie kennengelernt, weil das war dort gar nicht zulässig. Aber in der freien Welt, da hast du dich einfach durchgebissen. Ja. Wir haben sehr viel Geld verdient. Ja, und in den drei Firmen habe ich Kooperationen gemacht damals mit Steuerberatern, mit Wirtschaftsprüfern. Wir haben Benefitmodelle entwickelt für Firmen. Ja, also wie heute jetzt die super Firma in der Vorfinanz, die Pension Benefit. Ja, finde ich super geil. Bernd Steinhardt, Grüße an dich. Ja, als wir das gemacht haben, praktisch in den Jahren 2005, 6, 7, da war das ein Novum. Also jemand anzubieten, dass er praktisch seine Mitarbeiter bezahlt über eine Tankkarte, über Kindergartenbeiträge, brutto für netto, das gab es überhaupt nicht. Das musstest du manuell in Excel-Tabellen erstellen für jeden einzelnen Kunde. Also unglaublich aufwendig. Ja, also eine Welt, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Es gab keine Apps, es gab keine gar nichts. Ja, sondern du bist halt mit deinem Ringordner losgefahren und hast dann letztendlich mit deinem Karo-Papier hast du halt irgendwas da gezeigt. Ja, was hat gezählt? Die Begeisterung, die eigene, weil ich habe es in meinem eigenen Unternehmen natürlich dargestellt, ja, mit für meine Mitarbeiter. Also wir haben mehr Benefit-Modelle gehabt wie Gehalt. und das haben wir anderen Firmen gezeigt. Ja, und das ist eine Welt gewesen, ja, die halt total manuell war. Ja. Tarifbücher gab es noch, ja, also auch das, Allianz-Tarifbuch, da war nur für die Allianz das Tarifbuch 500 Seiten gefühlt. Ja. Und wenn du dann halt als Makler unabhängig warst und solltest da 20 Firmen kennen, dann war das schon fast unmöglich. Ja. Also auf jeden Fall. Aber heute noch das Köpfchen drückt, ist natürlich eine ganz andere Welt.
War auf jeden Fall eine Menge Arbeit, so wie sich das anhört. Anträge von Hand ausfüllen und einen Fehler reingemacht und den ganzen Antrag nochmal schreiben und
ja, damals durftest du aber noch streichen. Also das heißt, die Welt, die sich verändert hat, hat ja unglaublich viel Bürokratie mitgebracht. Ja, früher konntest du einen Papierantrag, hast was falsch geschrieben, hast durchgestrichen, hast drüber geschrieben, alles cool. Ja, und dann kamen plötzlich diese unsinnigen Änderungen, dass du nicht streichen darfst, weil das ist ja schlimm. Ja, also ich begreife bis heute nicht, was das soll. Ja, dann durftest du es abhaken, irgendwann durftest du ja auch nicht mehr abzeichnen, weil das nicht regelkonform ist. Die Welt, wie sie arbeitsreich war, war trotzdem aus meiner Sicht ein Stück einfacher und ein Stück ehrlicher. Ja, also du hast einfach viel mehr das Gespräch auch gesucht mit dem Kunden, was heute halt oft sehr technisch ist, ja, wo du einfach sagst, kein Problem, ich schreibe WhatsApp, das ist das, ich schätze das alles. Aber dadurch ist auch ein Stück Kommunikation mit dem Kunden verloren gegangen. Ja, und das war früher schon ein bisschen persönlicher, weil du musstest dich ja letztendlich immer treffen. Nicht falsch verstehen. Will ich das heute? Nein, um Gottes Willen. Ja, ich bin aber in Dubai. Aber für damals hat sich's gut angefühlt.
Ich würde sagen, dieses Stück Kommunikation ist nicht unbedingt verloren gegangen, sondern hat sich mit der Zeit einfach gewandelt. Wo es früher normal war, an der Haustür zu klingeln und mit den Menschen zu sprechen, ist es halt heute der Anruf oder die E-Mail oder der Zoom-Call. Heutzutage gibt es ja auch noch Berater, die das im Büro machen, die live vor Ort beraten, auch sehr erfolgreich. Also das ist ein Mix heutzutage geworden. Ich finde es sehr, sehr schön in der heutigen Zeit, dass man das alles zwar trotzdem noch tun kann, aber nicht mehr muss, sondern dass man sich seinen eigenen Weg so ein bisschen zusammenbasteln kann. Wenn ich das aber richtig raushöre, Holger, warst du ja trotz aller Herausforderungen, trotzdem, dass es Pionierarbeit war, trotzdem, dass es sehr viel Papierkram war, trotzdem, dass man Dinge sich quasi neu aus dem Daumen saugen musste, wie Benefit-Modell oder sonst irgendwas, warst du doch jetzt nicht unerfolgreich, wenn du drei Firmen gegründet hast und dann auch noch deine eigene GmbH und alles mitgenommen hast. Also finanziell hat es dir dann wahrscheinlich nicht an nichts gefehlt, nehme ich mal an, oder?
Nein, wir haben ein sehr erfolgreiches finanzielles Leben gehabt. Ich habe mich auch immer da orientiert. Du hast vorher gefragt, warum in die Selbstständigkeit? Ich habe als Angestellter zum Schluss, ich war leitender Angestellter, weil ich ja Firmengruppen aufgebaut habe. Ich habe damals verdient mit, ich glaube, 27 Jahren oder sowas, 250.000 Mark. Das war in meiner Altersgruppe eher selten. Ja. Und als ich dann die Kündigung gemacht habe, ja, da war das schon so, dass ich mir überlegt habe, was muss ich denn verdienen, damit ich mehr habe als vorher, brutto netto gerechnet. Und dann war schnell klar, ich muss am Tag ungefähr 1.000 Mark verdienen. Ja, so, das war für mich ehrlich gesagt nicht ganz vorstellbar in der damaligen Welt, aber das war mein Ziel. Dann habe ich das gemacht, habe schnell festgestellt, ja, das ist ja gar kein Problem, wenn du fleißig bist. Ja, als dann die Euro-Welt kam, habe ich keine Lust gehabt, das jetzt zu teilen, weil der Euro war so schwierig auszurechnen, mit 0,95, was weiß ich, irgendwas damals. Also habe ich gesagt, lass mir einfach 1.000 Euro verdienen. So hat sich das gesteigert. Als ich dann gesehen habe, das geht, war mein nächstes Ziel einfach die Million. Ja, also das erste Mal 1 Million Einnahme als Selbstständiger Umsatz generieren, für mich persönlich. Ja, und das habe ich dann auch das erste Mal geschafft. Praktisch, muss kurz überlegen, wann haben wir das gemacht? 2009. Ja, also Einkommensmillionär werden. Ja, und das hat sich dann weiter durchgezogen, weil natürlich durch die Firmengründungen war ja nicht nur mein Eigenumsatz, sondern was hat die Firma verdient? Ja. Und ich weiß noch damals, also als wir das erste Mal die knapp 3 Millionen geknackt haben, ja, mit damals 5 Leuten, darf ich sagen, war das schon eine tolle Leistung. Ja, also wir waren da sehr, sehr stolz drauf. Das war auch sehr beflügelnd, dass man gesehen hat, hey, was ist möglich, wenn du dich auf etwas konzentrierst, wenn du Spaß hast an etwas und letztendlich dein Potenzial voll einbringst.
Was war dann der ausschlaggebende Punkt, der dich dann doch in den Strukturvertrieb getrieben hat?
Ja, es war so, dass 2008 kam die Finanzkrise. Ja, die Finanzkrise an sich ist was völlig Normales. Ja, also das Leben ist ein Zyklus, Finanzen haben einen Zyklus. Ja, wir erleben es ja gerade in der Immobilienwelt auch wieder. Da war es ein langer Zyklus, der gut war. Ja, jetzt dreht sich halt alles ein bisschen. Immer, ich sage immer, Kunde, bleib locker. Ja, es kommt immer wieder zurück. Die Frage ist, wann? Ja, es verändert sich halt einfach die Laufzeit. So, und was halt im Maklervertrieb damals gar nicht möglich war, war letztendlich Teamaufbau. Ja, so, und weil jeder Einzelkämpfer war und es gab halt eben diese Plattformen noch nicht. Ja, also du konntest überhaupt nichts kontrollieren, konntest nichts steuern. Ja, und das hat mir total gefehlt, ja, weil das ist einfach eine große Stärke von mir, was Großes aufbauen miteinander. Und als dann die Finanzkrise kam und dann eingeführt wurde, diese ganzen Versicherungspflichten, die Dokumentationspflichten, ja, die ja zum Schutz des Kunden eingeführt wurden, ja, wo bis heute man ja weiß, dass das ziemlicher Unsinn war in irgendeiner Form, ja, weil den Kunden schützt das ganz sicher nicht, ja, da waren unheimlich viele Hürden da in dem Maklerwesen, wo ich gesagt habe, okay, was ist mein Ziel in den nächsten 5 Jahren? Ja, und ich wollte nicht mit 5 Mann immer praktisch jeden Tag, das darf ich auch sagen, als ich die Firmen gegründet habe, ich habe ja, bis zu 15, 20 Stunden am Tag gearbeitet. Da war nicht viel mit Privatleben. Ja, und da hat auch meine gesamte Situation Familie drunter gelitten. Ja, aber es hat mir natürlich ermöglicht, zu den Menschen zu werden, dem ich heute bin. Aber mein Ziel war ganz klar, ich möchte Strukturaufbau machen. Ich will anderen Menschen die Chance zu geben, mit mir gemeinsam etwas zu tun. Und so kam ich zur Teles Finanz. Ja. Wie es ja immer so ist, ich habe drüber nachgedacht, aber unternommen habe ich letztendlich auch nichts. Dann kam jemand zur Tür herein, ja, sehr spannende Begegnung, so ein klassischer Strukturvertriebmensch. Also ich sage es jetzt einfach mal, damals, ja, 2008, ja, schwitzend, etwas durchgeschwitzt, Goldkettchen, etwas älter, übergewichtig, ja, und kam rein und hat in ziemlich plumpen Deutsch mir da, hey, Alter, du bist Profi, ich bin Profi, hey, wir müssen zusammenarbeiten. Ja, ich dachte, um Gottes Willen, was ist das denn? Ja, so, hab den weggeschickt, ja, der hat mir seine Unterlagen dagelassen, ich habe die gleich weggeworfen. Aber jetzt habe ich eins kennengelernt im Strukturvertrieb, was mich bis heute noch fasziniert, an dem Guten. Hartnäckigkeit. Der Kollege hat praktisch, ist aus dem Büro raus, um 11, um 2 hat er das erste Mal angerufen, sagt, hey Jost, Mensch, alles klar, Sie haben gesehen, das sind die Besten, wann geht's los, wann treffen wir uns? Ich so, hä? Ich sag, ich muss drüber nachdenken, ja, bla 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 bla. Kein Problem, Herr Jost, ich melde mich wieder. Okay, ich dachte, jetzt bist du mal los, ein paar Wochen. Ja, 17 Uhr hat er wieder angerufen. Hallo, 14 Uhr war, Sie wollten nachdenken, 17 Uhr, wie schaut's aus? Da dachte ich, ja, leck mich am Buckel, das ist ja mal nicht schlecht. Das hat mir wirklich Respekt abgenötigt, weil das hat noch keiner vorher bei mir gemacht in dieser Art. Ja, dann habe ich zu ihm gesagt, ich melde mich wieder, habe meiner Sekretärin gesagt, wenn der anruft, nicht mehr durchstellen, sagt Termin, alles irgendwas. Kein Problem, am nächsten Tag komme ich rein, sagt meine Sekretärin, du, der Herr Schmidt, der hat was ganz dringend Privates, kannst du ihn bitte anrufen? Ich sage, Schmidt, welcher ist denn das? Ach, das habe ich vergessen zu fragen. Ne? Rufe ich an, wer ist dran? Hey, Herr Jost, jetzt, die ganze Nacht haben Sie jetzt drüber nachgedacht. Kommen Sie jetzt endlich bei uns vorbei. Und dann habe ich zugesagt. Und dann dachte ich, ich wimmel den jetzt ab. Ja? Weil ich kannte Strukturvertrieb nicht. Ich kannte die ganzen Machenschaften, also die Voraussetzung, was dort gut ist, das wusste ich alles nicht. Da dachte ich, ich schock den mal. Ich sage, pass auf, mein Freund, ich komme aber nicht allein. Ich würde noch ein paar mitbringen. Und ihr müsst Übernachtung bezahlen und ihr müsst Getränke und Essen bezahlen. Sagt er, wie viel würdest du denn mitbringen? Dann sage ich so, naja, 50 Leute. Ja. Da hat er gesagt, Moment, ich melde mich gleich wieder. Eine Minute später angerufen, ja, das geht klar. Jawohl, Sie können kommen. Ja. Sage ich, jawohl, ich komme im Bus, wir reisen an. So, was ich nicht wusste, dass es für einen Strukturvertrieb natürlich sensationell ist, wenn da 50 Leute auf einmal kommen. Und ich dachte noch so, habe ich dem ein Schnippchen geschlagen? Ja, weil wir jetzt da oben richtig Gas geben. Ja, und letztendlich war es dann so. Ich habe mir diese Präsentation angeschaut. Und dann war ein Mensch dort. Diese Präsentation ging, keine Ahnung, 4 Stunden. Und da war ein älterer Mensch dort, der hat früher in der Deutschen Bank gearbeitet. Der hat seine Abrechnungen aufgelegt und hat sein Team vorgestellt. Und da habe ich mich total wiedergefunden in dem. Hab so gedacht, ja, sag mal, wenn der das hinbringt, ja, das muss ich doch auch machen. Ich war 40 damals, ja. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, das mache ich. Ja, und letztendlich, das Verrückte war dann, ich habe dann gewechselt. Wir haben dann dort Vollgas gegeben. Ich habe letztendlich dann das Thema Umsatz und Beratung haben wir in der Telis auf ein völlig neues Niveau gehoben, also von der Anzahl, von der Masse her. Mir war das gar nicht bewusst. Ich habe in den ersten 6 Monaten 300 Leute zur Telis-Finanz gebracht. Ich glaube, das haben alle anderen bei der Telis zusammen auch gemacht. Ja, und ich habe eigentlich gedacht, ja, das ist doch das Normalste der Welt. Ich will doch einen Vertrieb aufbauen, da muss ich doch viele Menschen hinbringen. Das Witzige war, dass ich gar nicht wusste, dass man da 50 Euro bezahlen muss, wenn ich jemanden mitbringe. Aber auf meiner Abrechnung habe ich dann gelesen, ich soll 15.000 Euro bezahlen, weil ich 300 Menschen hingebracht habe. Witzigerweise haben 30 Leute angefangen. Das war eine Sensation damals. Ja, und ich sollte 15.000 Euro bezahlen. Und dann habe ich erstmal mit dem Gründer ein langes, intensives Gespräch gehabt. Danach wurde das übrigens auch abgeschafft, diese 50 Euro. Ja, aber jetzt war ich schon in diesem Rad praktisch drin und habe dann halt gemerkt, dieser systematische Vertrieb, wenn du jemand bloß wohin bringst und danach ist es klar, wie jemand ongeboardet wird, ja, also damals hieß es noch nicht onboarding, damals hat man gesagt eingearbeitet, ja, wenn man das gleich macht, wie schnell man Menschen letztendlich zu einem Wechsel bewegen kann und ins Laufen bringen kann, ja, und so war letztendlich dann meine Karriere im Strukturvertrieb geboren. Erstmal als sehr erfolgreicher Berater, gleichzeitig mit einer riesen Struktur, ja, mit allen Herausforderungen danach, praktisch diese Menschen zu binden, weil ich habe praktisch mein kleines Team, was ich mitgebracht habe, ja, es waren insgesamt 7 Leute, da sind 6 wieder gegangen, nach 6 Wochen, ja, denen war das alles suspekt mit dieser Klatscherei, ja, das fanden wir auch noch nicht, dass praktisch immer aufstehen, klatschen für jeden, ja. Das gab es in der Maklerwelt ja überhaupt nicht. Ja. Und dann sind die wieder gegangen. Ja. Nur einer ist übrig geblieben. Und ich habe praktisch ein komplett neues Team dann aufgebaut. Ja. Das war der Start praktisch damals im Strukturvertrieb.
Zu meiner heutigen Perspektive, da ich ja Strukturvertrieb aus einem anderen Blickwinkel kennengelernt habe und heute auch so ein bisschen Vor- und Nachteile von Strukturvertrieben kenne, fühlt sich das für mich jetzt an, würde ich jetzt sagen, hast du zum damaligen Zeitpunkt ein ganz schön großes Stück Freiheit aufgegeben, um etwas im Strukturvertrieb zu finden. Zum einen, hast du das so gefühlt, dass du gewissermaßen etwas Freiheit aufgibst? Oder wie war das damals für dich? Weil deine GmbHs und alles, das war ja dann alles nicht mehr, oder? Und zum anderen, was war dieses eine Ding? War das der Teamaufbau? Hast du deine Freiheit aus meiner Sicht, wenn das so war, für den Teamaufbau geopfert? Oder was genau hat dich denn am Strukturvertrieb so begeistert, dass du gesagt hast, hey, das ist auf jeden Fall das, was ich die nächsten Jahre machen will?
Ja, Russland, das könnte man genauso meinen, aber damals habe ich das Gefühl gehabt, ich erlange Freiheit. Weil die Maklerschaft damals, das war keine Freiheit. Weil das so arbeitsintensiv war, ja, weil es gab keine Online-Konferenz, kein nichts, du bist durch Deutschland gefahren und hast Kunden letztendlich bedient. Das war unglaublich zeitaufwendig. Ja, und die Vorbereitungen, also pro Kunde, sage ich mal, im Durchschnitt haben wir 6-7 Stunden vorbereitet. Und dann hat der Kunde gesagt, nee, ich überleg's mir, nee, ist gerade nicht richtig. Und du bist noch gefühlt 6.000 Kilometer gefahren. Also dieser Aufwand, den wir betrieben haben, der war unglaublich. Dadurch ist alles wirklich auf der Strecke geblieben, außer das Geld. Das Geld war sensationell. Ja? Also ich habe mir durch das strukturierte Arbeiten erhofft, Zeit einzusparen, strukturierte Beratung, ja, über diese Gutachten, Tools und so weiter, Zeit einzusparen. Und das war auch wirklich so, ja, dadurch, dass es standardisiert war. Ja. Also witzigerweise, ja, die Maklerschaft damals, heute sehe ich das anders, da kommen wir ja noch dazu, ja, aber die Maklerschaft damals, ja, war unglaublich anstrengend, ja, in dieser Art und Weise, wie ich es halt betrieben habe, muss man ja nicht so machen. Ja. Und was mir gut gefallen hat damals, das war ein Stück weit auch die Wertschätzung und Anerkennung, die damals da war. Die Telis waren noch sehr klein, wir waren 400 Leute. Ja. Und dort war das natürlich nicht natürlich, aber es war außergewöhnlich, was ich da auch gemacht habe. Ja. Und da habe ich mich, damals habe ich mir noch keinen Kopf drüber gemacht, was bedeutet es, wenn du anerkennungssüchtig wirst, ja, sondern es war was Schönes damals, ja. Und die Verbundenheit mit diesem Vertriebsaufbau, also dann eine große Mannschaft zu bewegen, das war der Auslöser, wo ich gesagt habe, Strukturvertrieb ist meine Zukunft.
Das ist auch so die eine Sache, wo ich, wenn ich mir also die Welt früher anschaue, ich habe mich auch schon auch mit sehr, sehr vielen alten Maklern und alten Strukturvertrieblern unterhalten, wenn ich so sage, dass es zum damaligen Zeitpunkt vermutlich sogar ganz sinnvoll war, in den Strukturvertrieb zu gehen, weil es einfach wirklich zwei gegenüberstehende Welten waren, die miteinander nicht vergleichbar sind. Die Bedingungen damals als Makler, die waren ja komplett anders als das, was es heute war. Und die Bedingungen damals im Strukturvertrieb, das war ja revolutionär, hast du ja selber auch schon beschrieben, ne? Sich selbst seine Arbeitskraft multiplizieren, mitunter auch ohne ein Risiko einzugehen, irgendwelche Löhne oder sonst irgendwas zu bezahlen. Ich denke, dass es für viele freiheitsliebende Menschen, so wie du es ja bist, schon damals Sinn ergeben hat. Was ich immer noch spannend finde, ist, dass heute im Jahr 2023 innerhalb der Strukturvertriebe teilweise immer noch mit Argumenten aus 2000 argumentiert wird. Ja, bei uns kannst du Struktur aufbauen. Bei uns kannst du, was weiß ich, am Wochenende klatschen. Ne? Das sind so Themen, wo ich denke, dass sind die Leute hängen geblieben oder sind die einfach blind für die Außenwelt? Sorry, wenn ich das jetzt mal so sage.
Ja, der Mensch ist halt Mensch. Also das bedeutet einfach, wenn man sich innerhalb des Strukturlebens, wenn man dort arbeitet und dabei ist, dann kriegst du ja letztendlich permanent nur die Strukturvertriebswelt eingebläut, dass es die beste ist, dass sie tollste ist. Als ich in der Bausparkasse war, war das genauso. Da hat man gesagt, die Versicherer sind gruselig. Ja, Strukturvertriebe, die waren gar kein Thema, großartig. Ja, doch der ABD damals noch. Ja, da hat man gesagt, ja, das sind ja alles Verbrecher. Ja, und du bist halt in deiner roten, gelben, blauen Welt bist du halt gerannt und hast gedacht, das ist das Nonplusultra. So, und das ist halt das, dass der heutige Strukturvertriebsmensch, das kann ich ja sagen aus den letzten 15 Jahren, da ist die Maklerschaft permanent, wird sehr schlecht geredet. Ja, also sie wird dargestellt wie die Welt, die ich vorher beschrieben habe. Also das heißt, Anfang 2000. Ja? So, und jetzt ist es einfach so, vielleicht kennst du das auch, Russland, der Mensch oder der Durchschnittsmensch hat kein Interesse, sich Informationen zu besorgen. Der nimmt einfach die Information, die er kriegt und denkt, oh ja, wenn ich das 5-mal höre, dann wird es schon so richtig sein.
Ja? Das ist, Entschuldigung, Holger, wenn ich mich unterbreche, aber das finde ich ist eine Krankheit innerhalb der Strukturvertriebe, die sensationell ist. Weil wenn man sich mal so den Werdegang von einem Strukturvertriebler anschaut, der bewirbt sich ja in der Regel nicht für eine Position im Strukturvertrieb, sondern er wird rekrutiert. Er wird da reingeholt in diese Welt. Und von Tag 1 wird ihm gesagt, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten. Und dann wird sich nicht mal angeschaut, was gibt es denn noch außerhalb von diesem Tellerrand. Man bleibt einfach innerhalb dieser Box und geht automatisch davon aus, hey, das, was ich hier habe, ist das Beste. Obwohl man jeden Tag seinen Kunden erzählt, vergleich doch mal, schau dich doch mal um. Stell das mal gegenüber. Also das finde ich einfach komplett faszinierend, wie die Denkweise von manchen Leuten ist.
Also ist eine gewisse Perversität, hundertprozentig, ja. Aber aus Sicht der Firma, des Strukturvertriebs, ja, verständlich. Also wenn du ein Unternehmen betreibst, dann tust du selten deine Konkurrenten anpreisen und sagen, ja, man ist eigentlich geiler. Ja, ja. Das will ich gar keiner Firma vorwerfen. Aber der Mensch, ja, und ich sage jetzt mal, warum hat die Generation von heute oft Schwierigkeiten mit der Generation von damals? Die heutige Generation wächst mit einer viel, viel größeren Informationsflut auf. Ja, also das heißt, sie kriegt aus viel mehr Kanälen Informationen. Und das erschreckt oft die Generation selber. Ich nehme jetzt mich mal, ja, mit knapp 55. Ich darf sagen, ich bin ein sehr, sehr interessierter Mensch. Also das heißt, ob online, ich liebe online, ich liebe die Beschaffungen online. Aber ich darf dir sagen, meine Kollegen im gleichen Alter, die fanden das alles abschreckend. Ja, die haben immer gesagt, nee, das brauchen wir nicht, das verwirrt nur, ich schalte das alles ab, etc. Ja, und das überträgt sich natürlich dann auch auf die Leute, die dann unterhalb sind in der Struktur, definitiv. Ja, und das darf man ja nicht vergessen, im Strukturvertrieb, wenn du oben sitzt, du verdienst ja an all diesen Menschen, ja, die irgendwie ja auch durch dich ins Unternehmen gekommen sind. Also wirst du da auch nicht unbedingt hergehen und sagen, hey, ich habe da mal einen Tipp, schau dir mal die Maklerwelt an. Ja, also
ja, klar.
Ist ja mal richtig geil.
Ja. Das verstehe ich schon vollkommen für sich. Also das ist ja logisch, dass ich weiß nicht, ein Mercedes nicht ein BMW anpreist im Unternehmen. Das ist vollkommen normal. Nur für mich ist das eine gewisse Perversion, wenn man sich selbst als Unternehmer bezeichnet und freiheitsliebend ist und dann aber nicht mal so, aus meiner Sicht salopp gesagt, nicht mal von der Wand bis zur Tapete denkt und sich mal denkt, okay, sollte ich nicht mal gucken, ob das das Richtige für mein Leben ist, sondern es einfach so annimmt. Aber da sind wir jetzt vielleicht schon ein paar Schritte weiter vorne, als wir eigentlich sollten, weil ich bin mir sicher, dass du nicht 15 Jahre lang im Strukturvertrieb geblieben wärst, wenn es nicht auch ein paar schöne Momente gab und nicht ein paar schöne Zeiten. Also was würdest du heute sagen? Woran erinnerst du dich besonders gerne, wenn du an deine Zeit im Strukturvertrieb denkst?
Ja, also was war super? Durch das strukturierte System habe ich ein total anderes Kundenklientel aufgebaut. Ja, ich habe vorher, wir haben vor allem über die Baufinanzierung viele 100%, 120% Finanzierung gemacht, ja, mit Menschen, ja, so, die halt unbedingt was bauen wollten, ja, aber keine Möglichkeit hatten, und wir haben denen geholfen, dass es doch bekommen. Ja, und das ist natürlich ein Klientel. Als wir dann ins Versicherungsgeschäft wieder richtig reingegangen sind, da hast du gleich gemerkt, oh Gott, das sind keine Kunden für die Versicherung, weil das sind die auch schnell kündigen, wenn irgendwas passiert. Jetzt hast du ja in der Bausparwelt damals kein Storno gehabt, ja, also in der Baufinanzierung hast du auch kein Storno, in der Versicherung hast du plötzlich gemerkt, oh Gott, ja, das ist ja gar nichts. Und dann habe ich praktisch angefangen, mein Mindset komplett umzustellen. Also das auch etwas Positives. Die Ausbildungsmöglichkeiten, die es gab, da habe ich mich immer auch bei der Telis total dafür eingesetzt, dass wir top ausbilden kommen. Also der Jörg Löhr war ja ein großer Partner, jetzt zum Beispiel von der Telis. Und du hast dort die Möglichkeit gehabt, komplett über die Dinge anders nachzudenken, über dein Leben anders nachzudenken. Ja, und das ist im Strukturvertrieb, ja, die machen viele, viele Kooperationen mit diesen Menschen. Ja, das ist absolut sinnvoll. Und was war der schöne Moment? Ja, dass ich halt mit Top-Kunden, ja, dann auch ganz andere Beratungen machen konnte. Also das heißt, gute Kunden bei mir haben 20, 25, 30 Verträge gehabt. Ich habe viele Unternehmer als Kunden gewonnen. Ja, ich habe dadurch tolle Mitarbeiter gewonnen, ja, weil die gesehen haben, wow, wie ist das möglich, in der Finanzdienstleistung solche Kunden zu gewinnen. Ja, und dadurch ist natürlich mein Team immer weiter gewachsen. Ja, also das war schön, das anzuschauen. Ja, und wie es halt immer so ist im Leben, ja, wenn was gut ist, ja, dann hat es auch immer eine Schattenseite, das was ist ganz Normales, ja, das bedeutet, ich habe dann auch schnell gemerkt, als wir immer erfolgreicher geworden sind, ja, dass das ja auch innerhalb der Firma nicht mehr so gern gesehen war. Ich sage es jetzt einfach mal, dass ich habe anders gedacht, wie zum Beispiel meine Kollegen, ja.
Da werden wir sicherlich noch dazu kommen. Es ist auch nur so, dass ich diese Frage bewusst gestellt habe, weil wenn ich mich mit vielen Strukturvertretern, mit denen ich mich unterhalten habe, da kommt immer eine Sache. Ich liebe es, Menschen zu entwickeln, und Menschen kann man nur im Strukturvertrieb entwickeln. Und deine Antwort war jetzt komplett anders. Na, du hast jetzt gesagt, okay, das Wachstum, die Kunden, sage ich mal, den eigenen Erfolg auch vor Augen zu sehen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das auf jeden Fall eine schöne Zeit war. Ich glaube, das geht auch jedem so. Mein bestes Beispiel ist immer, wenn ich irgendwie als Jugendlicher mal was gebaut habe oder mal eine Wand gestrichen habe oder so, war ich richtig stolz auf mich, weil ich gesehen habe, was ich vollbracht habe, und sowas Ähnliches ist wahrscheinlich auch auf einer anderen Ebene. Man sieht halt, wo man herkommt, eine Ein-Mann-Armee, weil letztlich sind deine 6 Leute, da ist, glaube ich, einer geblieben, hast du erzählt. Ja. Ja? Und dann ist man dann wieder gewachsen und hat Umsatz gebracht. Das finde ich schon eine sehr, sehr coole Antwort. Aber wie siehst du das aus der heutigen Zeit? Glaubst du, dass man Menschen nur im Strukturvertrieb entwickeln kann?
Nein, gar nicht. Also das war überhaupt, ich sage jetzt mal, die Zeit heute, die Möglichkeiten sind ganz andere. Und der Strukturvertrieb bietet nur eine Autobahn. Ja? Also viele Menschen brauchen ja diese Autobahn, damit sie wissen, zwischen welchen Leitplanken darf ich mich bewegen. Ja? Ist die Autobahn zu breit? Es ist zu viel da, sind die Leute verunsichert. Sie wissen nicht, soll ich auf der rechten Spur fahren, auf der mittleren Spur oder auf der Überholspur. Ja, und wie wir es im Straßenverkehr kennen, was machen die Leute, wenn sie es nicht genau wissen? Sie fahren auf der mittleren Spur, behindern alle und fahren aber die gleiche Geschwindigkeit wie ganz rechts.
Ja.
Ja, so, und diese Autobahn, ja, die ermöglicht natürlich den Menschen, einen klaren Weg vor Augen zu haben, ja, und den zu verfolgen. So, ob richtig oder falsch, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber letztendlich, wenn man das Wachstum betrachtet, jetzt muss ich ein bisschen springen auch zu heute. Ja, warum war letztendlich auch nachher der Schritt in die heutige Maklerwelt wieder der richtige? Weil es diese Möglichkeiten ja heute ganz klar in der Maklerwelt gibt. Ja, und die Maklerwelt hat ja auch was erkannt. Die Maklerwelt hat jahrelang geschlafen. Die haben zugeschaut und haben gesagt, Mensch, wir werden immer älter. So ein Mist. Ja, Durchschnittsalter, boah. Am Anfang hat man noch gesagt 46, irgendwann hat man gemerkt, über 50. Heute weiß man ja, dass es weit über 55 Jahre ist. Was ja bedeutet, dass letztendlich in den nächsten 5 Jahren gefühlt, ja, 60 bis 80% der Bestände frei werden und gar keine Leute mehr das betreuen wollen. Da haben auch die Versicherungen einen Respekt. Ja, so, man hat aber gar nicht so richtig nachgedacht, also man hat sich gar nicht gefragt, warum kriegen denn die Strukturvertriebe die jungen Leute? Warum ist es denn so? Ja, so, jetzt denke ich, sind die Makler und gerade die Strukturvertriebe, das darf ich ja sagen, es waren einige bei mir in Dubai, haben sich hier vorstellig geworden, ja, haben festgestellt, wow, ja, die jungen Leute, ja, die wären natürlich auch gut in der Maklerschaft, aber ich muss da andere Dinge bieten. Ja, und die waren damals einfach noch gar nicht da. Und deswegen bin ich der Meinung, heute brauche ich überhaupt keinen Strukturvertrieb, ja, um Menschen erfolgreich zu machen, sondern ich brauche das Wissen aus dem Strukturvertrieb. Ich brauche diese Sichtweisen, die der Strukturvertrieb hat und die er in die Praxis umgesetzt hat und die aber in die moderne Welt setzen, ja, weil Strukturvertriebe, da kommt es ein bisschen auf die Gründer an und auf die CEOs, die die führen. Die sind natürlich sehr stark abhängig von den Personen, die die Firma führen. Also wollen die modern das Ganze machen oder wollen sie es traditionell machen? Und dementsprechend ausgeprägt ist natürlich die Arbeitsweise.
Finde ich sehr, sehr spannend, diese Perspektive, weil ich habe ja noch ein bisschen anderen Blickwinkel da drauf. Also du sagst, Strukturvertrieb ist eher eine Art Autobahn. Ich persönlich finde, Strukturvertrieb ist viel mehr eine Art auf Schienen fahren, weil doch sehr, sehr viele Vorgaben kommen, die einem aber nicht so wirklich bewusst sind, wenn man im Strukturvertrieb ist. Was nicht bedeutet, dass man nicht im Strukturvertrieb erfolgreich werden kann oder finanziell erfolgreich, dass man da nicht sehr viel Geld verdienen kann, das sage ich gar nicht, sondern dass einem eine gewisse Freiheit einfach nicht gegeben ist, es aber trotzdem als Freiheit verkauft wird. Das hat mich im Nachgang sehr, sehr gestört. Jetzt hast du gesagt, zu Anfang deiner Strukturvertriebszeit hast du dich sehr frei, sehr gut, sehr wohl gefühlt, weil du dir ja durch den Strukturaufbau noch in gewisser Zeit ein bisschen Freiheit eingekauft hast. Und was ich noch sehr spannend finde, ist, dass du gesagt hast, dass die Maklerwelt und dass die Versicherer ein bisschen was verpennt haben, nämlich die jungen Leute abzuholen. Ich würde aber auch sagen, dass die Strukturvertriebe auch ordentlich was verpennt haben, vielleicht weil sie sich auf ihrem Erfolg aus der Vergangenheit so ausgeruht haben, nämlich einfach mal zu verstehen, dass die Welt immer transparenter wird, dass die Welt immer ja wissbegieriger wird und dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, jetzt mal zu vergleichen und sich mal wirklich anzuschauen, was es gibt. Und diese Kombination, dass auf der einen Seite die Maklerwelt erkannt hat, hey, wir haben die Möglichkeiten, den Strukturvertrieblern ein noch geileres Leben zu bieten und dass die Strukturvertriebe nicht erkannt haben, dass die Welt immer transparenter wird und dass sie vor den Vertrieblern nicht mehr ganz so viel in Anführungszeichen geheim halten können, das glaube ich ist eine sehr, sehr explosive Mischung, die wir jetzt gerade haben, die im Markt auf jeden Fall eine ganze Menge Bewegung reinbringt. Siehst du das auch so?
Ja, da ist einiges dran, was du jetzt sagst. Also das heißt, der Strukturvertrieb tut ja aus eigener Sicht zu Recht seine eigene Welt beschützen, ja, weil diese Welt ja letztendlich die Einnahmen aufrechterhält, ja, und auch das System verteidigt logischerweise, ja. Und es liegt sehr stark an den Menschen selber. Ich sag's jetzt einfach mal, wenn ich rekrutiere, ja, dann frage ich die Menschen heute, was wollt ihr denn? Ja, und dann ist ja auch so, dass nicht jeder als Makler geeignet ist. Ja, weil, du musst einfach hier eine hohe Eigenmotivation, Leistungsmotivation mitbringen. Wir haben es gerade erst heute Morgen gehabt, das Thema Wertschätzung zum Beispiel. Ja, also diese Anerkennung, Klatschen etc., das gibt es in der Maklerwelt relativ selten. Also das ist nicht so
ausgeprägt. Das gibt es nicht, wenn du es nicht selber aufbaust.
Genau, das musst du in deinem Team kreieren. Ja. Ja. Und es gibt halt viele Menschen, auch in meiner früheren Mannschaft, wo ich hatte, die brauchen das, die brauchen diese Bühne vor 1000 Leuten einen Applaus zu bekommen. Ja, das will ich auch gar nicht schlecht machen, sondern okay, das ist gut. Ja, und dann sage ich auch ganz klar, dann musst du auch in diesem System bleiben, das ist gut für dich. Ja, wir können das nur abbilden innerhalb unseres Teams. Und ich sage es jetzt einfach mal platt, ja, wenn dir es nicht reicht, dass dir online 20 Menschen sagen, du bist ein geiler Typ und dass du mal eingeladen wirst und dass man sich gemeinsam zum Essen trifft und sagt, Mensch, das hast du toll gemacht. Wenn du mehr brauchst, ja, also wenn du Beweihräucherung von außen brauchst, dann bist du im Strukturvertrieb richtig. Ja, dann wird es schwierig in der Maklerin. Ja, so. Es sind aber ganz viele Menschen ja da, die das für sich noch gar nicht richtig begriffen haben, dass ein Stück weit diese Abhängigkeit der Anerkennung im Strukturvertrieb, dass die gar nicht auf ihren Geldbeutel schauen, sondern dass die feststellen, ja, es wird zwar geklatscht, wenn ich auf die Bühne gehe, ja, aber letztendlich bin ich pleite. Ja, und das ist natürlich eine blöde Kombination, ja, die es sehr häufig gibt, ja, die in der Maklerwelt, ja, so viel weniger vorkommt, weil man viel früher über die wirklich relevanten Themen spricht. Also das heißt, hey Junge, was musst du letztendlich hier in unserem Geschäft reinbringen? Ja, was muss unten übrig bleiben? Was ist brutto netto etc.? Ja, und da geht es dann nicht so viel letztendlich drüber, ob ich bei einer auf einer Stufe, ja, auf die Bühne darf.
Ja, worauf ich hinaus will, Holger, ist, dass es, obwohl du im Strukturvertrieb extrem erfolgreich warst, obwohl es bei dir sicherlich finanziell nicht daran gelegen hat, dass du so wenig Geld verdient hast, hast du ja früher oder später die Entscheidung getroffen, nee, hier geht jetzt mein Weg nicht mehr weiter. Ich werde jetzt Makler. Also irgendwas hat dich ja zum Umdenken gebracht. Und ich vermute, aus meiner persönlichen Perspektive ist, dass das so die Sturheit der Strukturvertriebe war, die nicht bereit waren, die Transparenz, die es heute im Markt gibt, anzuerkennen und eine gewisse Flexibilität an den Tag zu legen. Also so wie du es gesagt hast, kann ich schon nachvollziehen. Der Strukturvertrieb verteidigt seine Position, das ist ja vollkommen okay. Aber wenn ich doch als Unternehmen merke, hey, mir gehen immer mehr Leute weg, das funktioniert hier nicht, also vielleicht sollte ich die harten Grenzen aufweichen und mein System ein bisschen anpassen, das wird heutzutage nicht gemacht. Also ich beobachte das nicht so. Habe ich da recht damit oder was hat dich zum Umdenken gebracht?
Also das muss ja, also erstmal eins, das Unternehmen muss ja selber erkennen, ob die Leute weggehen. Und ja, ob das viel oder wenig ist, muss auch das Unternehmen entscheiden. Ja, ich darf dir sagen, es wird überhaupt nicht thematisiert oder es wird einfach andere Zahlen genannt. Ja. So, aber in Bezug auf mich, und da hast du vorher den richtigen Punkt angesprochen, also ich bin ein freiheitsliebender Mensch und für mich war immer klar, ich will die höchste Position erreichen, ja, weil mir das Freiheit schenkt, ja, weil ich dann sehr viel passive Einnahmen bekomme, weil ich mich voll um das Thema Recruiting kümmern kann, also neue Menschen ins Unternehmen zu bringen und letztendlich mein Wissen zu transferieren. Ja, das war immer mein Ziel. Und als ich das dann tatsächlich gelebt habe, ja, also sprich, als ich auch nach Dubai gegangen bin, als ich alles online gemacht habe, dann sind immer mehr Stolpersteine mir in die Füße gelegt worden. Zu Beginn waren es, und das hat mich dann doch sehr überrascht, es waren es die eigenen Kollegen. Ja, also das heißt, wenn du da ganz oben ankommst, dann kommst du immer in eine Runde rein, die trifft sich immer und diese Runde trifft sich physisch. Und ich habe schon vor 7 Jahren gefragt, warum immer physisch? Ich fahre da 1000 Kilometer und es ist jetzt nicht so, dass diese Veranstaltung inhaltlich so toll ist, dass man da immer hin muss. Ja, also ich sag mal, das kannst du auch in einer E-Mail schreiben. So. Ja, aber es heißt ja, es geht immer um das Persönliche. Und da darf ich auch ganz klar sagen, da ist wenig persönlich. Ja, so ist aber meine Sichtweise, wie gesagt, ja, ich habe für mich entschieden und ich habe damals gesagt, ich will da nicht mehr teilnehmen. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, jetzt bin ich in was reingetreten, das es schon seit 30 Jahren in dieser Firma gibt, was ein Heiligtum ist. Ja, das hat man mir dann auch gesagt nachher. Man hat mir nachher gesagt, dass ich da nicht teilnehmen will. Das bringt den ganzen Laden durcheinander, weil diese Runde, das ist für die meisten das größte Erschrecken, da reinzukommen. Da kommst du nur rein ab Direktor. Ja, So, und jetzt wollte ich da nicht mehr teilnehmen. Also das heißt die Wertschätzung. Am Anfang hat man mir gesagt, kein Problem, wenn du in Deutschland bist, dann kommst du. Und ansonsten, wir wollen ja immer mehr online machen. Ja, und dann bist du ja eh dabei. Und ich dachte noch so, wow, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Tatsächlich war es aber so, dass ich mitbekommen habe von meinen Kollegen, dass jedes Mal, wenn ich nicht da war, sind letztendlich die Spitzen gekommen. Ja, der in Dubai, Kacke. Und da sieht man wieder, was das online alles anrichtet und so weiter. Witzigerweise hatten wir Bombenzahlen. Ja, also es ging überhaupt nicht um die Sache. Es ging darum, wie letztendlich die Firma dieses Thema gesehen hat und vor allem einzelne Personen. Und da war mir klar, das hat mit Freiheit gar nichts mehr zu tun. Und letztendlich war es dann so, und das war dann, da wusste ich es dann, ja, also letztendlich hat man mir ja gesagt, in einem Privatzimmer bei einer Veranstaltung, man hat mir die Hand hingestreckt und hat gesagt, so Herr Jost, ich biete Ihnen die Hand, damit Sie wieder in die Telis-Familie zurückkommen können. Da habe ich gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich weg bin. Ja, da haben diejenigen gesagt, es ist jetzt egal, wenn Sie die Hand nehmen und wenn Sie regelmäßig wieder zu dieser Veranstaltung kommen und wenn Sie regelmäßig wieder physische Veranstaltungen machen, dann dürfen Sie praktisch wieder komplett mitmachen. Habe ich gesagt, das kommt für mich nicht in Frage. Ja, ich lebe in Dubai. Was passiert denn dann, wenn ich das nicht tue? Und dann hat man mir gesagt, dann brauchen wir nicht weiter sprechen, dann nehmen wir Ihnen die Mannschaft weg.
Und das finde ich, sorry Holger, jetzt muss ich reingrätschen, weil das finde ich so brutal, dass ich da jetzt einfach mal drüber sprechen muss. Weil ich sage ja schon seit über 50 Episoden hier, hey, im Strukturvertrieb, da ist nichts mit Freiheit. Du musst dich an einen Karriereplan halten. Wenn dir oben entscheidende Karriereplan wird geändert, dann musst du dich daran halten. Egal, ob es zu deinen Gunsten ist oder nicht. Wenn da oben eine Entscheidung getroffen wird, dass du physische Events teilnehmen musst, dann musst du dich daran halten. Wenn da oben eine Entscheidung getroffen wird, dass du Anzug und Krawatte tragen musst, dann musst du dich daran halten. Das ist aus meiner persönlichen Welt, aus meiner persönlichen Definition nicht die Freiheit. Und jetzt höre ich Leute immer wieder sagen, ja, das ist okay, bist du halt irgendwann, in meinem alten Strukturvertrieb hieß es dann Divisionalmanager, bei dir hieß es jetzt Direktor oder wie auch immer das heißt, wenn du mal ganz oben angekommen bist, dann beginnt die wahre Freiheit. Und jetzt kommst du nach 15 Jahren, nachdem du diesen Laden mit deinen eigenen Händen mit aufgebaut hast und sagst, dass die dich quasi gefeuert haben. Obwohl du selbstständig, obwohl du Unternehmer bist, obwohl du eigentlich das erreicht hast, was die meisten Menschen sich in einem Strukturvertrieb wünschen. Also ich meine, das ist wahrscheinlich das Nonplusultra, wenn man aus Dubai arbeiten kann und eine Mannschaft in Deutschland führt, ein gutes Geld verdient und wahrscheinlich warst du für viele Menschen auch ein Vorbild. Und jetzt kommt diese alteingesessene Elite von oben, sage ich mal, die sich einfach nicht vorstellen können, dass das so funktionieren kann und sagen dem Jost, das geht so nicht. Das ist doch, also das hat aus meiner Perspektive nichts mit Freiheit zu tun und schon gar nichts mit dem, was jungen Leuten, die man in den Strukturvertrieb holt, verkauft wird.
Also da kann ich nur jetzt zu 100% zustimmen. Also das bedeutet, Freiheit ist Definitionssache. In meiner Welt heute hat das auch nichts mehr mit Freiheit zu tun. Das habe ich so aber in der unteren Stufe nie gesehen. Ja, es ist mir noch mehr bewusst geworden. Also das bedeutet, wenn du in so einem System arbeitest, ja, dann hast du auch alle Daten in dem System, dann hast du deine E-Mails über dieses System etc. Und wenn die Firma keine Lust mehr hat, dann drehen die den Schlüssel rum und schalten einfach alles ab. Ja. Und dann wird dir erst mal bewusst, oh, okay, 15 Jahre ausgelöscht. Das habe ich vorher so nicht überrissen, ganz klar. Jetzt kommt aber der Punkt, also das ist, denke ich mal, auch wichtig für Menschen, die heute Entscheidungen treffen. Ja, wenn du, ich habe den Wert Freiheit und du musst halt heute auch lernen, für deine Werte zu kämpfen. Ja, der Kampf heißt nicht, dass du den immer gewinnst. Ja, wichtig ist letztendlich, dass ich vor mir selbst auch bestehen kann. Ich habe der Firma nie vorgeworfen, dass sie die Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, hey, wir wollen keine Online-Führung. Wir wollen, die Leute müssen zu uns in die Firma kommen. Du bist vor Ort. Das kann eine Firma entscheiden. Das steht völlig zu. Wie man es dann gelöst hat in der Art und Weise, das hat mich dann doch überrascht, ja, dass man das nötig hat als große Firma. Ja. Und das habe ich aber jetzt nicht nur bei mir beobachtet, sondern das hat ein paar Menschen getroffen, ja, wo man halt ein Stück weit der Willkür, ja, der Entscheider ausgesetzt ist, weil es gehört einem halt nichts. Ja, und das ist ganz sicher so, wie du beschrieben hast. Und das sage ich heute zu Leuten. Wenn du 5 Jahre nach vorne denkst oder 10 Jahre, dann solltest du genau wissen, wie soll dein Leben als Finanzberater, als Makler etc. aussehen. Und wenn da das Wort Selbstbestimmung drinsteht, ja, Freiheit und ich will entscheiden können, ja, dann musst du raus aus dem Strukturvertrieb, weil das ist praktisch faktisch nur möglich, wenn du das Spiel mitspielst, wie es gespielt werden muss. Das kann heute so sein und morgen so sein. Ja, das kannst du nicht selber entscheiden. Und das sollte jeder für sich rausfinden, was ist für mich das Richtige.
Holger, jetzt bringe ich dir aber einen Einwand, den höre ich immer wieder und ich würde sehr gerne hören, wie du darauf reagierst. In meinem Strukturvertrieb ist die Führungsebene so kompetent, die wird niemals eine Entscheidung treffen, die mir schadet. Wie siehst du das?
Das ist eine ganz klare Sichtweise. Ja, also wenn du heute meine frühere Firma fragen würdest, dann sagt die, hey, ich habe unsere Firma vor einem größeren Schaden bewahrt. Ja, so, also das ist Sichtweise. Ich persönlich habe gesagt danach, wenn man so oft das Wort Familie in den Mund nimmt, ja, was ja ein großes Thema ist im Strukturvertrieb, es ist ja immer Familie. Ja, wir Familie, wir Familie, wir Familie. Und dann ist man bereit, letztendlich eine Entscheidung zu treffen, wo man andere Familien damit definitiv gefährdet finanziell. Ja, das passt aus meiner Sicht nicht zusammen. Ja, und das kann jeder natürlich sehen, wie er für sich will. Ja, aber es witzigerweise habe ich 15 Jahre vorher bei diesem Wort Familie schon unglaublich sensibel reagiert. Ja, weil das wurde auch da schon bei der ersten Veranstaltung permanent genannt. Wir sind Familie. Und ich denke, was wollt ihr denn von mir? Ich habe eine Familie. Ja, da entscheide ich. Da sind wir dafür verantwortlich. Ich brauche keine Familie. Ich brauche einen geilen Arbeitgeber. Ja, ich brauche einen fairen Partner letztendlich. Und das kann ich aber jetzt erst nach 15 Jahren sagen, dass das eben nicht so ist. Ja. Das wusste ich damals nicht. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten während der Zeit. Es hat sich erst verändert innerhalb der letzten 5, 6 Jahre. Ja, witzigerweise, als ich die höchste Position geschrieben habe, ja, da war eine Aussage, die hat mich unglaublich irritiert vom Gründer. Ja, der hat zu mir gesagt, Herr Just, was glaubst du eigentlich, was Mehrwert ist, ein Direktor oder ein guter Berater? Da dachte ich so, ich wusste, was er hinaus will. Ja, aber da habe ich gesagt, naja, also ich glaube, beide sind wichtig, weil der Berater ist meistens nur da, weil der Direktor ihn eingestellt hat oder innerhalb der Struktur. Die Antwort war aber andere. Schau, für mein Unternehmen ist der Berater immer die Nummer eins. Der bringt die Produktion. Da dachte ich so, okay, jetzt hast du da 10 Jahre deinen Rücken hingehalten mit allem, also das ist ja nicht kein, wenn du Direktor wirst, das ist kein einfaches Geschäft, ja. Und dann kriegst du das letztendlich als Antwort. Dann war mir letztendlich klar, wir werden miteinander Probleme kriegen. Das war mir damals schon klar, ja. Und letztendlich, es ist ja immer so die Prophezeiung, ne? Wenn du selber das erwartest, dann kommt's auch irgendwann. Sind wir mehr und mehr halt aufeinander geprallt, weil dieses Freiheitsdenken, das ich halt habe, das passt halt einfach nicht in dieses Schema.
Ich denke, es ist nicht nur dein Freiheitsdenken, sondern allgemein, also wenn ich einfach mal so ein bisschen aus der Vogelsperspektive auf den Bereich Strukturvertrieb schaue, dann habe ich über alle Vertriebe hinweg, also da ist jetzt nicht nur die Tillis betroffen, die Erfahrung gemacht, dass solange du die Meinung des Strukturvertriebes teilst, bist du Freund, bist du Familie, bist du willkommen, da ist alles okay. Sobald du aber eine andere Meinung für dich selbst hast, wenn du eine Entscheidung für dich triffst, nicht zwingend gegen den Vertrieb, sondern für dich, du sagst einfach, ich möchte, dass es für mich woanders weitergeht, dann ist es plötzlich nicht mehr so Familie. Dann sind da plötzlich lange Kündigungsfristen, Anwaltsschreiben, Bußgelder, Storni, die eingefordert werden, Provisionen, die nicht mehr ausgezahlt werden. Und dann ist es auch irgendwie egal, was mit deiner echten Familie passiert. Weil ist ja vertraglich so festgehalten. Das finde ich irgendwo wiederum nochmal eine Perversion an sich. Während du die Meinung des Strukturvertriebes teilst, bist du Familie. Und wenn du die Hand nimmst, dann darfst du wieder in die Familie zurück. Aber wehe, du sagst was dagegen, dann bist du Feind.
Das ist absolut zu 100% richtig, was du sagst. Habe ich häufig erlebt. Ja, also, und es ist auch so, dass letztendlich der Kreis der Oberen nachher, ja, Das ist stark geprägt von viel Angst und Respekt, was zu verlieren. Ja, da hast du keine offenen Diskussionen mehr, um die Firma weiterzubringen, sondern letztendlich 80% halten nachher die Klappe, ja, weil sie Ärger kriegen, wenn du eine andere Meinung hast. So, und deswegen war das ja auch für mich, wo ich gesagt habe, ich fahre auf keine Veranstaltung, wo letztendlich der vorne seine Meinung, nur die, die zählt, ja, weitergibt, ja, und ich habe die auszuführen. Ich sage, da kannst du mal eine E-Mail schreiben, ja, und dann weiß ich, was ich zu tun habe, ne, wenn das halt so ist, und das ist halt so, ja, das ist ja ganz klar so, ja, das, ja.
Das kann ich mir aber auch vorstellen, wenn ein Kaliber wie Holger Jost entscheidet, nö, ich gehe jetzt trotzdem, ich gehe jetzt meinen Weg, ich habe die Entscheidung für mich getroffen, nicht zwingend gegen euch, aber für mich. Ich glaube, das hat bei dir im alten Vertrieb trotzdem was ausgelöst. Kannst du für uns einfach mal beschreiben, wie war der Ausstieg für dich? Wie hat sich das angefühlt? Was kam da so auf dich zu? Teil mal einfach mal die Erfahrung mit uns, bitte.
Ja, das war, letztendlich war es ja so, wir waren ja in Verhandlungen, ja, der Gründer hat mir ganz klar ja gesagt, wir wollen dich unbedingt behalten. Ja, es wird sich viel verändern in der Firma, es wird ein neuer Vertriebsvorstand kommen, ja, weil da lag doch vorher einiges im Argen, vor allem im menschlichen Bereich. Und hat gesagt, Mensch, sag mir, was du haben willst, ja, und wir bringen das hin. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, ja, weil ich kenne ihn ja jetzt auch schon eine Weile. Und das hat nicht so ganz gepasst. Und dann haben wir 5 Gespräche gehabt. Ja, und ich habe dann das gesagt, was ich will. Und letztendlich hat man mir ja das Gefühl gegeben, bis zum 3 Tage vor Weihnachten, ja, ja, okay, Jos, das passt. So, parallel habe ich mich ja aber auch mit anderen unterhalten, weil ich bin ja Unternehmer. Als man mir praktisch gesagt hat, im September, wir nehmen dir die Mannschaft weg, ja, war mir auch klar, jetzt muss ich aber auch ein Stück weit gucken, was wäre denn Plan B, ja. So, und dann war es so, da war ziemlicher Aufruhr an dieser Veranstaltung. Ja, also da ging es letztendlich, es war eigentlich die 30-Jahr-Feier der Firma und es ging mehr darum, dass es gehissen hat, sie haben den Jost gekündigt. Und da war also sehr große Entrüstung da, ja, weil die Leute ja auch gesehen haben, 15 Jahren, ich habe alles, was ich hatte, da reingeworfen. Also ich habe wirklich gekämpft für diese Firma. Ja, ich habe, es war einer der absoluten Top-Referenten, ja, viele Leute sind zu mir gekommen, haben um Rat gefragt, ja, gerade die Jungen fanden ja die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, bei uns war halt Top-Stimmung etc., ja, nicht, dass es bei den anderen nicht so war, aber wir sind schon herausgestochen. Als dann das plötzlich da war, war große, große Entrüstung da. So, in meiner Mannschaft hat es dann das ausgelöst, dass sich die Mannschaft geteilt hat. Das bedeutet, es ist immer so. Ja, ich habe von meinem Strukturführer damals eins gelernt, der hat immer gesagt, Holger, wenn jemand über der Stufe 9 geht in deiner Mannschaft, gibt's nur ein Wort, das du ihm sagst. Danke. Ja, warum? Ja, weil du natürlich einen riesen Bestand bekommst, ja, wo du jetzt nicht so viel dafür tun musst und derjenige geht seinen Weg und letztendlich profitierst du davon. Das habe ich nie gut gefunden. Ja, warum? Ja, weil da steckt ja was dahinter. Wenn jemand in einer hohen Position geht, hat das ja andere Gründe. Ja, und das habe ich im Laufe der Jahre ja auch miterlebt, weil du das jetzt angesprochen hast. Wenn jemand Großes gegangen ist, das hat Unruhe gebracht. Ja, weil die Menschen sich ja auch gefragt haben, ja, warum denn? Alle träumen davon, ich sage jetzt mal, passive Einnahmen zu haben. Jetzt hast du als Direktor passive Einnahmen von über 1 Million Euro. Ja, und du verlässt das Unternehmen, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Und dann war auch klar, ja, und jetzt nehmen wir es einfach, jetzt spaltet sich die Mannschaft, die Hälfte der Mannschaft sagt, oh, das ist nicht gut, können wir was zusammen machen oder was machst du denn? Und die andere Hälfte sagt, wie kann ich davon profitieren? Ja, oh, das wird frei, kann ich irgendwas kriegen? So, und dann ist klar, das würde ich auch so machen, als Unternehmen gebe ich natürlich alles für die, die da bleiben wollen. So, wie war das bei mir? Ja, letztendlich, ich bin ja, ich habe Ende Dezember ja dann noch nachgefragt, wie es denn ausschaut jetzt, was ist denn Sache, wie kommen wir jetzt zusammen, gilt jetzt eine Vereinbarung, gilt jetzt keine? Und letztendlich war es dann so, ich bin nach Deutschland geflogen zur Veranstaltung und dann haben mich schon 2 Mitarbeiter angerufen und gesagt, Holger, Wir wurden gerade angerufen, du wirst fristlos gekündigt. Dann habe ich gesagt, was?
Als Direktor.
Was? Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ich weiß von nichts. Dann habe ich versucht, den CEO anzurufen, den Gründer anzurufen. Dann habe ich WhatsApp geschrieben, ja, habe keine Reaktion bekommen. In meinem Büro in Deutschland war aber nichts, weil du musst es ja zustellen, also per Gericht. Ja. Und da dachte ich, naja, also okay, wenn die das jetzt sagen, dann stimmt es wahrscheinlich schon. Dann habe ich noch zwei angerufen und dann war mir klar, ah, alles klar, das kommt jetzt. Ja. Am nächsten Tag kam dann auch die Zustellung, ja, also sofortige Frist und Kündigung ohne Begründung. Ich wusste gar nicht, dass das geht, ja, aber es geht. Und was ich dann schon speziell fand, dann kam auch eine polizeiliche Aufforderung, ja, dass ich auf keinen Fall die Veranstaltung betreten darf, ansonsten mit Security abgeführt etc. Das fand ich schon sehr befremdlich nach 15 Jahren, dass man sowas machen muss.
Ich finde es hart. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es hart, dass man das ja, so macht.
War auch für mich hart. Also das darf ich da auch sagen. Also ich bin schon ein abgebrühter Hund, aber das war dann hat sich komisch angefühlt, ja, weil ich hätte dann auch gern mit der ganzen Mannschaft noch gesprochen, ja, weil ich habe ja noch im Dezember mit den Leuten gesprochen und habe gesagt, hey, es sieht gut aus, wir können das zusammen machen, wir können Power People weiter aufbauen. Die Firma sagt, das ist okay, wir wollen das. Und plötzlich war das weg. Und dann ist schon so, ja, ich darf ja das mal ein bisschen beschreiben. Heute sehe ich das mit einem lachenden Auge auch, aber ich saß im Januar da und normal kriege ich im Januar eine Auszahlung zwischen 100 und 150.000 Euro. Und ich saß wirklich da am 30. und habe auf meinen Kontoauszug geschaut und habe gedacht, jetzt muss das gleich aufblinken. Wo kommt denn jetzt die Zahlung? Und erst da ist mir dann richtig bewusst geworden, das gibt's nicht mehr. Das ist weg. Ja, und das zieht natürlich viel nach sich, ja, weil du hast ja auch deine Verpflichtungen etc. Ja. Und ja, also dann ist es schon so, dass ich sage, jetzt dir erstmal klar wird, welche Macht der Konzern ja letztendlich über dich hat und dass er sich an gar nichts halten muss. Also das heißt, er kann machen, was er will. Letztendlich musst du nachher als Person alles wieder erstreiten. Ja, und das weiß man selber. Ja, so ein Gerichtsverfahren über mehrere Jahre, das können sich die wenigsten leisten. Ja, und das sind ja enorme Streitwerte beim Direktor.
Mhm.
Und dann ist mir das erstmal so in vollem Umfang bewusst geworden, warum habe ich das 15 Jahre gemacht? Also warum bin ich nicht früher aufgewacht und habe letztendlich meine Sachen auf die Seite, ja, habe dieses System nicht mehr zu 100% genutzt, habe mich mehr als Privatperson gesehen. Und dann wusste ich auch, mir ist das bewusst geworden ein paar Jahre vorher. Ich war nur zu faul, das zu trennen, diese Entscheidung auch zu treffen früher. Ja. Und jetzt habe ich die Quittung für meine Nichtentscheidung bekommen in den letzten 5 Jahren. Ja. Und da habe ich wieder viel über mich gelernt. Also was ich heute auch sage zu den Menschen, wenn du von was nicht mehr zu 100% überzeugt bist, ja, überprüfe nochmal, kannst du das verändern? Wenn nicht, triff deine eigene Entscheidung, weil dann hast du die Zügel immer noch in der Hand.
Ja.
Das kann ich heute mit dieser Erfahrung gar nicht mitgeben.
Also den meisten Vertrieblern, den sage ich auch immer, hey, ist ja vollkommen verständlich, warum du da nicht raus bist, weil du es ja einfach nicht besser wusstest. Und man muss ja auch sagen, in den letzten 10 Jahren war der Informationsstand zum Thema Strukturvertrieb, Maklerschaft, war ja doch sehr durchwachsen, was es da alles gab und nicht gab und wie es ja ausgeschaut hat. Aber wenn du das so sagst, hey, dass du einfach zu bequem geworden warst, weil der Erfolg einfach da war, dann ist es natürlich auch ein großer Schritt in Richtung Selbsterkenntnis.
Ja,
also das ist auf jeden Fall Hilfestellung für die Zukunft. Weißt du, was mich interessieren würde? Bei den meisten Vertrieblern, die aus dem Vertrieb gegangen sind, weiß ich, dass im Nachgang innerhalb des Vertriebes eine richtige Hexenverbrennung stattgefunden hat. Also da wird über die Leute meistens erzählt, der hat zu uns nicht gepasst und der ist nur wegen Geld gegangen und der hat es moralisch nicht mehr gepasst und was weiß ich nicht was. Fairerweise alles irgendwo in den niedrigen bis mittleren Positionen. Na? Mich würde mal interessieren, ob es auch solche Geschichten über dich gab oder was anders gefragt. Was erzählt man innerhalb der Telis, warum Direktor Holger Just jetzt einfach nicht mehr da ist? Weißt du das?
Ja, also ich kann es ja nur mit Vorbehalt sagen, weil ich kriege es ja nur aus dritter Seite praktisch mit. Ja, aber letztendlich hat man gesagt, ich hätte so schwere Vertragsbrüche begangen, dass es unabwindbar war, sich von mir zu trennen. Ja, und meisten haben das gar nicht groß mitbekommen. Ja, und jetzt so in meiner alten Mannschaft war es dann einfach so, ja, ich will das gar nicht großartig bewerben, aber ich sag, die Leute müssen ja ihren Weg gehen. Ja, und ich habe immer gesagt, du musst im Endeffekt musst dein eigenes Leben leben. Ja, man wirft mir heute Dinge vor. Ja, und das ist auch etwas, wo ich halt sag, warum diese Art und Weise, wie die Anwaltsschreiben da auch verfasst werden, als wärst du der blindeste Penner, ja, der irgendwo rumgelatscht ist. Und das sagt mir halt heute, was mir auch wehtut, dass ich über eine Firma, die ich wirklich gut fand, also ich habe wirklich diese Fahne getragen, habe gesagt, wow, geil. Und heute wirst du da behandelt wie so ein Vollidiot. Ja, das finde ich sehr schade. Das hätte man aus meiner Sicht nicht so handhaben müssen. Das ist aber ganz klar den drei handelnden Personen, die da an der Macht sind, geschuldet. Ja, weil in denen ihr System habe ich halt einfach nicht da reingepasst.
Also ich möchte das Ganze nochmal aus der Meinung oder beziehungsweise der Perspektive darstellen, wie ich das sehe. Es wird einfach gelogen. Es wird einfach gelogen, warum du nicht mehr da bist. Oder hast du diese schweren Vertragsbrüche tatsächlich begangen?
Da das ja ein schwebendes Verfahren ist, ja, ja, ist das ja eine Sichtweise. Aber es ist schon sehr lustig, was dort geschrieben ja. wird. Ja, also ja. Das muss ich sagen, wow. Das hätte ich nicht gedacht, ja, vor allem auch nicht aus der Seite vom Gründer her, weil der hat das 0,0 nötig. Ja, aber anscheinend habe ich das ausgelöst, ja, durch meine Art und Weise, wie ich bin. Und ich kann ja auch nichts dran ändern. Also das heißt,
nee, also ich glaube, häufig ist es auch einfach so, dass man an solchen Situationen einfach die Gelegenheit als Strukturvertrieb nutzen möchte und irgendwie mal ein Exempel statuieren möchte. Um einfach mal zu zeigen, so, ey, pass auf, wenn du dich gegen uns wendest, dann passiert das. Na? Also, aber wie du es gesagt hast, das schwebende Verfahren ist noch nichts entschieden, deswegen ist das vielleicht ein bisschen zu früh, da zu urteilen.
Das ist eine Machtdemonstration, ganz klar. Ja. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Ja. Ich habe das schon mal erlebt, als ich damals bei der Bausparkasse raus bin, da war es ja auch so. Wir waren drei Topverdiener, ja, und letztendlich setzt du die Topverdiener unter Druck, ja, damit unten letztendlich alle unterschreiben. Das ist ja, ich glaube, jeder Firma letztendlich so. Da geht's nur um Macht und nichts anderes.
Und genau das finde ich ja so schade, weil es gibt ja so viele gute Leute, mit denen ich mich auch unterhalte und sage, hey, letztlich gehört dir im Strukturvertrieb nichts. Es ist nicht dein Kundenbestand, es ist nicht dein Team. Du hast nichts, du hast keinerlei Sicherheiten, die gewährleistet sind. Das Krasseste, was ich finde, ist im Strukturvertrieb, wenn du stirbst, überträgst du die Steuerhaftung komplett auf deine Familie, obwohl die Bestandsprovision an die Firma weiterhin geht, also weiterhin an den Vertrieb. Das sind so ein paar Dinge, wo mir gezeigt wurden, wo ich mir so dachte, so, ey, das kann doch nicht sein, dass ein Mensch mit einem gesunden Menschenverstand sich wirklich darauf einlässt. Und dann gibt es so Leute, die mir sagen, nee, nee, bei uns in der Firma ist es anders. Wenn man bei uns in die höchste Position kommt, gibt es einen Exitplan. Wenn man bei uns in der Firma in die höchste Position kommt, gibt es ein Face-Out-Modell. Wenn man bei uns in der Firma in die höchste Position kommt, dann steht einem Recht 1, 2, 3 zu. Und jetzt kommt ein Holger Jost nach 15 Jahren und sagt, ja, ja, auf dem Papier steht er schon dran. Aber wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann musst du um jeden Satz in diesem Vertrag kämpfen. Das ist
ja so. Also ich habe gerade eine interessante Erfahrung gemacht, ja, weil ich war ja Aktionär der Firma, ja, und das ist ja von meinem eigenen Geld bezahlt, die Aktien, ja, und die Aktien sind einfach eingezogen worden. Und man hat mir gerade per Anwalt erklärt, ja, wenn ich Schadensersatzansprüche praktisch verklagt werden, dann wird das gegengerechnet. Ich wusste gar nicht, dass man das einfach wegnehmen kann. Ja, aber das ist natürlich auch so eine Geschichte mit unserem Rechtssystem. Aber das, was du gesagt hast, es ist faktisch so, die Menschen bekommen ein System gezeigt, ja, das halt suggeriert, dass du ausgesorgt hast, dass du um nichts machen musst. Ich habe das auch geglaubt. Dann habe ich aber das erste Mal jemand gesehen, der diesen Vertrag praktisch in Anspruch genommen hat und der aber nach 4 Monaten wieder da war. Habe ich den gefragt, sage ich, warum machst du das? Du bist doch jetzt, hat er gesagt, ja, Holger, weißt du, ja, letztendlich die Aussagen, die ich bekommen habe, die sind nur anteilig, also ein Bruchteil in Prozenten, aber meine meine ganzen Stornos und so weiter sind ja zu 100% gegenbelastet worden. Das heißt, ich musste sogar etwas bezahlen. Nicht so, ups, das muss ich mir jetzt mal erklären lassen. Ich bin vorher auch nicht auf die Idee gekommen. Da habe ich mich dann mit aus dem Innendienst unterhalten. Die haben gesagt, ja, wir haben uns schon immer gewundert, dass ihr das so positiv darstellt. Und dann war mir auch klar, okay, das ist kein Modell, auf dem ich meine Rente aufbauen sollte.
Ja.
Ja, es ist letztendlich ein Fake.
Ja, und da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Strukturvertriebe neben der TLS, die mit so Beteiligungsmodellen arbeiten, wo du sagst, hey, wenn du eine gewisse Position erreicht hast, kannst du Anteile an der Firma kaufen und so weiter und so fort. Aber unterm Strich habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass das einfach nur Fugazi ist. Das ist wertlos. Selbst wenn du Anteile an so einem Strukturvertrieb hast, geh mal damit zur Bank und versuch mal damit was zu finanzieren. Das
Geht nicht.
geht nicht. Das ist ach, krass. Aber gut, kommen wir mal in der im Jahr 2023 an. Ausstieg aus dem Strukturvertrieb war auf jeden Fall turbulent. Jetzt hast du aber, weil du einfach Power People Holger Jost bist, hast du dich ja doch irgendwo gefangen und es geht ja doch irgendwie immer weiter. Was würdest du sagen aus deiner heutigen Perspektive als das Vorbild der digitalen Makler, der in Dubai lebt und wirklich zeigt, dass das Ganze von überall aus der Welt funktioniert? Wo sind die Unterschiede zwischen der Arbeit als freier Makler im Vergleich zum Strukturvertrieb?
Also, du hast ja Power People jetzt angesprochen, ja. Power People gibt es ja schon seit rund 3 Jahren. Das war ja meine Idee, praktisch die Finanzdienstleistung auch in eine neue Ära einzuleiten. Also nicht nur das Thema Finanzen, sondern auch global. Ich war immer Networker, ja. Ich habe im Network gearbeitet, wo ich viele positive Dinge sehe zum Thema Strukturaufbau, wo ich ein super Netzwerk mir geschaffen habe international und das ist auch schon ein Dorn im Auge gewesen damals im Strukturvertrieb. Ja, gab es extra eine Sitzung darüber, wo ich gesagt habe, verstehe ich nicht. Da lernst du doch Vertriebsaufbau. Also mein Network ist wirklich purer Vertriebsaufbau. So, und als dann die im Januar die Entscheidung da war, ja, letztendlich habe ich dann geschaut, ja, wer käme denn in Frage, wer möchte mit dir was zusammen machen? Also es hat ja auch was Gutes, wenn du in eine Entscheidung hineingetrieben wirst, ja, dann besinnst du dich ja erstmal auf das, was du richtig kannst. Ja, so, was ich kann, ist Menschen auf eine Reise mitnehmen, ich kann selber gut produzieren, ja, und letztendlich habe ich mir erstmal einen Partner ausgesucht, ja, und das war die Vorfinanz. Ja, und die Vorfinanz ist erstmal ganz wichtig für mich, ja, warum? Es ist der größte Partner, aber was das Wichtigste war für mich, dass die Vorfinanz von der Idee des digitalen Makler weltweit sofort begeistert war und gesagt hat, geil, das ist die Zukunft, das finden wir super, ja, lass uns das vermarkten, etc., etc. Also all das, was ich ja machen wollte, schon in der Teles-Welt, dort aber gesagt wurde, nein, das wollen wir nicht, hat plötzlich auf fruchtbaren Boden gefunden. Und es waren ja einige Strukturvertriebe bei mir hier in Dubai und haben sich beworben um mich. Und als ich das genannt habe, war ziemlich schnell klar, das wollen die nicht, die wollen immer die eigene Marke bewerben. So, und das bedeutet jetzt erstmal diese in der Maklerwelt, ja, was ist denn das Tolle dran? Das ist erstmal die Unabhängigkeit, die man auch wieder neu lernen muss. Also das heißt, in der Vorfinanzwelt musst du erstmal mit der Technik klarkommen, ja, du musst erstmal wieder sehen, oh, da gibt es viele Dinge, das musst du ein bisschen kanalisieren. Dir wird aber schnell bewusst, ja klar, im Vergleich also ein normaler Mitarbeiter im Strukturvertrieb, ja, und jetzt in der Vorfinanz, der verdient das Doppelte. In der Bestandsprovision ist ja noch krasser, da ist ja das Dreifache, ja.
Bei
Und
der
das liegt.
Vorfinanz muss ich kurz anmerken, nicht im Strukturvertrieb. Der verdient als Makler bei der Vorfinanz das Doppelte.
Genau, korrekt. Bei der Vorfinanz, ja. Es wird ja im Strukturvertrieb immer suggeriert, es ist fast gleich, wegen den ganzen Incentives und so weiter. Das ist Blödsinn, ja. In der Bestandsprovision ist ganz extrem. Also das bedeutet, wenn du heute als Makler ein gutes Geschäft machst, ja, dann kannst du letztendlich das, was du heute hast im Strukturvertrieb, ja, als Bestandsprovision, das kannst du gleich mal 3 rechnen. So, und das wissen viele nicht, ja. Und ich habe einfach angefangen, Gespräche zu führen, ja, und dann haben sich Leute angefangen, mir anzuschließen. Sie haben das Thema Power People geil gefunden, also dass wir einfach auch nicht nur fokussiert sind auf das Versicherungsgeschäft, sondern letztendlich ja auch im Kryptobereich stark sind, dass wir im Beteiligungsgeschäft gut sind, dass wir im Photovoltaikgeschäft gut sind, dass wir in der Persönlichkeitsentwicklung sehr gut sind, ja, dass ich top vernetzt bin mit den Top-Speakern in Deutschland, also ein Affiliate-System aufgebaut habe und aber vor allem ja, diese Kultur der Freiheit, ja, also du hast ja vorher auch die Klamotten angesprochen, ja, das war für mich ja absolutes Gräuel da, dieses ins Anzüglein reinspringen, Krawatte. Letztendlich hat sich die Hälfte nach der Veranstaltung alles runtergerissen. Ja, bloß weil das einer haben wollte, hat man das gemacht. Ich wollte es einfach auch nicht mehr. Ja, und so ist heute, es ist auch klar, Kleider machen Leute, das ist ein ganz klares Thema. Du musst schon eine hohe Kompetenz haben, damit es du dir erlauben kannst, auch lockerer auszusehen, sage ich auch immer zu jedem. Ja. Aber diese Kultur, auch die Du-Kultur, ja, die hat natürlich auch in der Vorfinanz gut zu uns gepasst. Ja, dieses Gestellste da in der alten Firma ist auch nicht meine Welt. Da hat viel zusammengepasst. Und ich habe jetzt praktisch über das Power People, da hat mir die Vorfinanz geholfen, ja auch eine neue Homepage aufzubauen, dass wir praktisch einen klaren Fahrplan haben, dass Partner, die zu uns kommen, ja, die kommen ja vor allem über Instagram, über meinen YouTube-Kanal, ja, über Facebook. Das sind inzwischen pro Woche im Durchschnitt 5 bis 10 Leute, die sich melden bei mir und sagen, hey, Mensch, erklär mir das mal, wie ist denn das genau, etc. Und das gibt meinen Partnern halt auch die Gewissheit und die Sicherheit, ja, hey, das geht immer weiter. Ja, dann Zusammenarbeit auch zum Beispiel mit dir, ja, mit dir, Sam Platt, die Kundengewinnung online auf einem professionellen Niveau zu heben. Weil wenn du Freiheit haben willst, dann musst du ja den Kunden überall auf der Welt erzeugen können. Ansonsten bist du nicht frei. Wenn du in deinem Büro sitzen musst in Deutschland, um einen Kunde zu generieren, ja, dann hast du keine örtliche Freiheit. Also dieses Wissen, da braucht man Partner dazu. Das heißt, wir haben uns dann mit dir zusammengeschlossen, mit dem Sam zusammengeschlossen, mit den ganzen Networkern. Und so ist jetzt schon ein Team wieder entstanden, aktuell von 25, 26 Leuten. Ja, mit jetzt starkem Zuwachs, viele in der Kündigungsfrist, ja, wo jetzt kommen zum Ende des Jahres, sind schon weitere 30 Leute. Ich bin sicher, dass wir bis Ende des Jahres schon wieder 100 Partner haben werden. Weil ich ja auch sagen kann, immer mehr Menschen wollen diese Chance haben, letztendlich nachher von woanders zu arbeiten. Ja, ein bisschen cooler, ein bisschen lässiger. Nicht nur Versicherungen zu verkaufen oder Bausparverträge, sondern letztendlich bedarfsgerecht mit dem Kunden besprechen, was möglich ist. Und vor allem auch internationales Netzwerk. Das heißt auch Dinge, die nicht im Euro sind, den Menschen anbieten zu können. Ja, zur Währungsdiversifizierung. Das ist natürlich im Strukturvertrieb unvorstellbar, nicht möglich. Ja, und deswegen, ich war ja auf der Messe, ja, der Vorfinanz im März. Da waren, ich war gar nicht auf der Liste gestanden, aber unsere Vorträge waren ja innerhalb von 15 Sekunden ausgebucht. Die Leute sind reingekommen und ich habe über 32 Bewerbungen gehabt, schon nach praktisch in den ersten 2 Tagen, wo die Menschen gesagt haben, Mensch, erklär mir das mal, welche Möglichkeit gibt es? Da passt nicht jeder. Ich erkläre auch den Menschen, wenn es nicht passt, also welche Sichtweisen. Aber der Drang ist da. Und das zeigt mir ja, wie geil diese Möglichkeit ist, das zu tun, auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre, gemeinsam mit der Fondsfinanz, gemeinsam mit meinen Network-Partnern, was richtig Großes aufzubauen, Kunden die Möglichkeit zu geben, Power-People-Wissen sich anzueignen, Partnern die Möglichkeit zu geben, ja, ein zufriedeneres, freieres Leben zu führen, 8-Lebenssäulen-Modell, was wir haben, weil das ist auch etwas. Erst gestern hatte ich 2 Gespräche, ja, 52-jähriger Top-Makler, vorher Geschäftsführer von einem großen Solarunternehmen, der heute sagt, Holger, ich verdiene viel Geld, ja, und ich kann super verkaufen, schau, das sind meine Zahlen, aber ich habe keinen Spaß dran, ja, ich finde die Zufriedenheit nicht, ja, ich bin antriebslos, ja. Und das sind genau die Punkte, wo die Menschen halt ein Stück weit auch in mir suchen, ja, wo sie sagen, Mensch, ey, du bist 55, du gefühlt brennst du immer noch wie vor 30 Jahren für diesen Beruf. Und ich sage, ich glaube, ich brenne heute noch viel mehr, weil ich ja sehe, was mir es für mein eigenes Leben geholfen hat, ja, mit der Finanzdienstleistung sich ein ganz, ganz tolles Leben aufzubauen. Und deswegen sage ich auf der anderen Seite auch, Dankeschön, Telesfinanz. Ja, Dankeschön für das, was ich gelernt habe in den 15 Jahren. Und letztendlich, wer weiß, ob ich die Entscheidung so selber getroffen hätte. Ja, weil wenn du im Monat halt 80.000 Euro bis 100.000 Euro bekommst, dann triffst du nicht so schnell eine Entscheidung. Scheiß drauf. Ja, sondern du irgendwie nimmst halt mit, aber du lurkst so richtig vor dich hin. Ja, und heute darf ich sagen, wow, ich brenne drauf. Ja, ich freue mich über jeden Partner, ich freue mich über jedes Gespräch, über jede Anbindung, über jede neue Chance, gemeinsam mit jemand anders dieses Leben zu gestalten. Ja, und das letztendlich ist meine Zukunft, lieber Ruslan.
Das heißt, wenn ich das richtig raushöre, du hast ja, wie gesagt, in der Finanzdienstleistung schon wirklich alles erlebt, was es so in den letzten 35 Jahren gab. Aber wenn ich das bei dir richtig raushöre, dann geht der aktuelle Trend in der Finanzdienstleistung in Richtung Freiheit. Richtig?
Ja, sind sehr viele Anfragen da. Ob es der aktuelle Trend ist, das kann ich anhand einer Gesamtzahl nicht sagen. Aber wir haben genügend Anfragen von Menschen, die letztendlich sagen, Mensch, wie könnten das für mich aussehen? Ja. Und wenn die Menschen nicht so ängstlich wären, ja, also das heißt, es ist wirklich manchmal verrückt. Die Leute haben sich im Strukturvertrieb eine Bestandsprovision von 600 Euro aufgebaut. Also das kannst du ja wirklich innerhalb von 60 Sekunden verdienen, ja, in der normalen Maklerwelt. Und die Leute sagen, ich habe mir doch schon einiges aufgebaut, das will ich nicht aufgeben, ja, wo ich sage, ja, meine Fresse. Also wenn dich das abhält, ein geiles Leben zu führen, dann bleib auch lieber drauf.
Ja, also ich sage da immer im Strukturvertrieb zu den Jungs, hey, wenn du Team aufbaust, wenn du Leute rekrutierst, wenn du deine Schulung machst, dann sagst du jedem Einzelnen, wenn du wachsen willst, musst du deine Komfortzone verlassen.
Absolut.
Aber zählt irgendwie nie was für die Leute, die in den Vertrieb sind. Ne? Das ist dann immer sehr, sehr, sehr paradox. Gut, Holger, du hast uns jetzt sehr, sehr tiefe Einblicke in die Welt des Strukturvertriebes, in die Welt der Marktwirtschaft, in die Welt von Power People gegeben. Finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, da waren sehr viele Inhalte für unsere Zuhörer hier dabei. Zum Schluss nochmal, ich bin fest davon überzeugt, dass in diesem Podcast, in dieser Episode jetzt einige Leute drin sitzen, die dich vermutlich kennen, einige Leute, die in einer ähnlichen Position sind wie du noch vor 1 oder 2 Jahren, einige Leute, die noch im Strukturvertrieb vielleicht auch in einer höheren Position sind, die sich vielleicht selbst vormachen, dass sie Freiheit haben, ich meine, hast du ja vorhin selbst auch erzählt, gerne aber echte Freiheit hätten. Was ist der Rat, den du retrospektiv auf dein Leben, wenn du das so betrachtest, mit deiner Erfahrung diesen Leuten geben würdest? Welchen Rat wirst du den Leuten geben, die jetzt aktuell noch im Strukturvertrieb sind und darauf setzen, dass sie ihre Zukunft dort aufbauen werden?
Also ich kann generell muss jeder für sich überprüfen, was will er in der Zukunft. Ja? Also das bedeutet nicht nur mal die heutige Ist-Situation betrachten, einfach mal aufschreiben und dann bei jedem Punkt dahinter schreiben, auf einer Skala von 0 bis 10, wie geil ist das denn? 10 ist super geil und 0 ist beschissen. Ja? Und dann mal rausfinden, wenn man alle Punkte zusammenzählt, welche Punkte habe ich denn gesamt? Und jetzt sage ich einfach mal, wenn du selber in deiner heutigen unternehmerischen Situation, ja, du unter einer 7 oder 8 bist, dann empfehle ich dir, denk über was Neues nach. Weil du brauchst im Unternehmertum viel Begeisterung, um Wachstum zu erzeugen. Und wenn du mit einer 5, 6, was die meisten ja haben, 5 oder 6 heißt einfach durchschnittlich, es ist okay, aber es stört nicht, das zerstört dein Leben. Und wenn du jetzt mal 5 Jahre nach vorne schaust oder vielleicht dir sogar zutraust 10 Jahre, dann solltest du mal aufschreiben, wie sieht mein Unternehmen der Zukunft aus? Und wenn da das Wort Freiheit eine Rolle spielt, eigene Entscheidungen treffen eine Rolle spielt, ja, dann solltest du heute noch das Gespräch suchen, ja, mit uns, ja, damit man drüber spricht, wie komme ich da raus? Weil die meisten denken ja, sie haben keine Chance oder ihnen passiert alles das Gleiche wie mir. Das ist nicht so, Freunde. Ja, weil man kann ganz sauber die Ausstiege generieren. Ja, die zum Beispiel jetzt die Vorfinanz, die hilft einem dabei. Ja, anwaltlich sind die Dinge in der Unterstützung, aber vor allem, das brauchst du meistens gar nicht, weil wenn du ganz sauber deinen Beruf machst, wenn du online lernst, ja, dann brauchst du diese ganzen Dinge nicht. Wir wollen auch niemandem schaden. Du brauchst deinem alten Arbeitgeber nicht schaden, sondern bau deine neue Zukunft auf. Ja, und wenn diese Werte drin vorkommen, dann sei einfach bereit, auch dafür zu kämpfen. Hol dir erstmal die Informationen in einem Gespräch und dann beleuchten wir gemeinsam, ob das für dich der richtige Schritt wäre. Und den musst du doch nicht innerhalb von 3 Tagen machen, sondern du kannst es aufbauen. Ja, dir sollte halt eins klar sein. In der Zukunft passiert nur das, was du heute veränderst. Und wenn du heute nichts veränderst, dann wird das von heute deine Zukunft sein. Und wenn du dir für deine Zukunft eine 6 gibst von 10 oder vielleicht eine 7 oder eine 5, dann wünsche ich dir alles Gute. Aber ich glaube, das ist nicht lebenswert. Such nach der 10. Such die 10 in deinem Leben, wo du sagst, wow, geil, dafür bin ich bereit, richtig nochmal ranzuklotzen und neu zu lernen und Spaß zu haben. Und du wirst sehen, du hebst dein eigenes Leben auf eine ganz neue Stufe.
Ich würde das Ganze gerne noch mit einer Sache ergänzen, wenn das Wort Freiheit darin vorkommt und wenn du glaubst, dass du in einem Strukturvertrieb irgendeine Art von Sicherheit hast, dann solltest du auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, weil ich habe viele, viele Leute kennengelernt, die sich selbst vormachen. Ich habe ja so ein riesen Team aufgebaut, ich habe hier eine Sicherheit. Ich glaube, du hast das selbst häufig genug erlebt, Holger. Du noch extremer als viele andere. Das ganze Team, was du dir aufgebaut hast, das kann von heute auf morgen weg sein. Alles, was du dir aufgebaut hast, das kann von heute auf morgen, über Nacht quasi weg sein.
Das heißt, also ich kann da noch ganz kurz was sagen dazu, Ruslan. Ein Freund von mir war in der höchsten Position, ja? So, die heißt Senior Director. Man hat ihm praktisch über Nacht seine komplette Truppe weggenommen, ja? Weil der Gründer, der kann den nicht leiden, ja? Und dann hat die komplette Truppe einem anderen gegeben, hat gesagt, so, jetzt wirst du höchste Position, ich gebe dir die alle. Und zu dem anderen hat man gesagt, bleib bitte zu Hause, mach nichts mehr, komm nicht mehr, kriegst dafür aber dein Geld, ist okay. Und derjenige arbeitet schon sehr lange in dem Unternehmen, ja, und daran erkennt man halt mal, du hast keine Rechte. Ja, das wäre unvorstellbar gewesen. Das Witzige war, wie das aufgenommen worden ist in der Gruppe. Da war so betretenes Schweigen und jeder hat nach unten geguckt und hat natürlich gedacht, oh Gott, das kann mich ja auch treffen. Und deswegen, das ist ein Live-Beispiel, in der höchsten Position, in der höchsten Position, das gilt nicht für Stufe unten, das gilt für jeden in diesem Unternehmen, ja, in allen Unternehmen, das ist nicht nur das frühe Unternehmen, wo ich war, ja. Und das sollte dir bewusst sein. Wenn du dein eigenes Leben haben willst, dann musst du dich, ja, für die Maklerschaft entscheiden. Ja, und wenn du richtig Freiheit willst, für die digitale Maklerschaft.
Das ist nämlich eine Sache, die ich immer und immer wieder erlebt habe. Klar, wenn du irgendwie, ich weiß nicht, Teamleiter bist mit 3 Leuten und 2 davon wegfallen, tut es natürlich auch weh. Aber wenn du das 15, 20, 25 Jahre lang mit aufgebaut hast und dann kommt der Bruch, wo dein Team weggeht oder je weggenommen wird, das ist ja auch mit dem Verlust der Einnahmen verbunden. Und das baust du nicht einfach so schnell wieder auf. Das ist ja nicht so schnell wieder da. Das heißt, macht euch bitte bewusst, wenn ihr Freiheit leben wollt, kommt auf den Holger zu. Wer lebt das Ganze als digitaler Makler aus Dubai? Und wenn ihr glaubt, dass ihr Sicherheit habt, überprüft das bitte nochmal ganz genau. Weil selbst wenn es in dem Vertrag drinsteht, habt ihr heute von Holger gehört, letzten Endes müsst ihr um jeden Buchstaben, der in dem Vertrag steht, kämpfen. Und der Kampf ist nicht leicht.
That's it.
Holger, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vorweg, sollte jetzt der ein oder andere mit dir sich mal austauschen wollen, mit dir sprechen wollen, gibt es da die Möglichkeit, wie hast du es am liebsten, einfach auf Instagram schreiben oder gibt es da eine Bewerbungsseite oder wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Also ihr könnt auch über die Seite www.powerpeople.club oder über Instagram jost.holger. Ich lade euch auch herzlich ein, ein bisschen tieferen Einblick auf YouTube zu bekommen, auch unter jost.holger. Könnt ihr meinen Kanal abonnieren, mal reinschauen, Ansichten sehen, einfach mit mir in Kontakt drehen und dann reden wir drüber. Ganz locker, ganz easy. Ja, und dann stellen wir gemeinsam fest, ob wir da das weiterverfolgen wollen.
Vielen, vielen Dank. Und Leute, wie immer, damit ihr da nicht ewig lang suchen müsst, packen wir euch alle Ressourcen vom YouTube-Kanal über Instagram, über die Webseite, über die private Handynummer und Bankverbindung von Holger findet ihr alles in den Shownotes. Vielen Dank, Holger.
Sehr gerne. Vielen Dank, Ruslan, und weiterhin alles Gute.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.